So, nächste Frage und letzte von Volker. Inwieweit beurteilt ihr die bisherige Entwicklung von All Elite Wrestling und die Auswirkungen auf das Wrestling-Business? Positive oder negative Auswirkungen? Alex.
Naja, so viel Hype, wie die inzwischen generiert haben, eigentlich eine sehr positive Auswirkung aufs Wrestling, weil ja inzwischen jeder davon berichtet. Also ist ja jetzt nicht ganz so negativ, ist ja auch gut fürs allgemeine Wrestling, dass wieder mehr über Wrestling gesprochen wird. Also selbst wenn ein Sport1-Artikel kommt über AEW, ist schon ganz nett, also muss man wirklich sagen, obwohl die erst 4 Shows haben, ne, 3 Shows und noch keine Weekly am Start, also wird schon extrem viel berichtet. Der Hype ist natürlich riesig. Klar, kann man jetzt die WCW-Vergleiche ziehen, schreiben wir auch schon wieder viel, die gehen genauso unter, kann man jetzt so nicht sagen. Da steckt eine Menge Geld dahinter, mehr als hinter der WWE. Wenn sie wollen, wenn sie natürlich investieren wollen, ist dann die Frage, wie viel man da wirklich investieren will und wenn dann die Zahlen nicht stimmen, ob man dann immer noch gewillt ist, Geld zu investieren, das wird sich dann erst in Zukunft zeigen.
Mehr als hinter WWE muss man natürlich unter Vorbehalt sehen. Wenn man den Investor
Den Investor,
ausnimmt,
ja,
dann
klar.
geht das. Natürlich ist sonst nicht mehr Geld als in der WWE möglich. Aber wenn der Investor sagt, all mein Kapital gilt auch für AEW, was er natürlich im Leben nicht machen wird, aber
Klar.
dann wäre hinter AEW auch mehr Geld. Ansonsten ist das natürlich, ne, muss
Genau,
man vorsichtig sagen.
kommt es immer darauf an, was man investieren will und ob er
Genau.
irgendwann sagt, nee, jetzt ist aber hier mal die Grenze. Das Geld muss ja auch irgendwann mal wieder irgendwie reinkommen, ne? Naja gut, und wie gesagt, der Hype ist groß, aber die Leute, die jetzt da an Bord sind, sind halt wirklich Macher, Kenner, sie wissen, was sie tun, sind Wrestling-Köpfe. Cody ist aufgewachsen damit, der weiß, wie das Business läuft. Kenny Omega ist sowieso für mich einer der größten Wrestling-Heads überhaupt. Chris Jericho natürlich auch als Präsidentin, als Zugpferd zu holen, als einer der größten Namen, der weiß auch, wie das Wrestling funktioniert, der war überall, der hat alle Ligen mitgemacht. Und deswegen sage ich, da ist momentan sehr viel Hype dahinter. Man weiß, was man tun muss. Man weiß, was die Fans wollen momentan. Und man versucht, diese Wünsche zu erfüllen. Und da muss man einfach jetzt abwarten. Die Weeklies kommen, die nächsten Events kommen. All Out ist jetzt der nächste größere Event. Der ist dann wieder vergleichbar mit Double or Nothing. Mal schauen, wie sie da ablaufen, wie die abliefern. Und den Kader, den sie momentan zusammenstellen, ist halt sehr interessant, weil man halt wirklich konsequent die Leute sich pickt, die halt wirklich extrem Hype haben. Und da ist halt ein Joey Schneller dabei, da sind die Lucha Bros dabei, da ist jetzt ein Orange Cassidy, der unglaublich viel Hype hat. Die Bucks, Omega, Hangman Page und die komplette Elite-Crew, die hat man jetzt da komplett geholt. Ich gehe davon aus, dass ein Marty Scurll auch noch aufschlägt dort. LAX ist jetzt das nächste heiße Tag-Team, was jetzt weg ist von Impact. Wird ja gerüchtet, dass die Tag-Team-Partner sind von Jericho in der allerersten TV-Show gegen die Elite. Das ist natürlich auch ein Riesending. Also, die heißen Leute, Moxley natürlich, darf man nicht vergessen, die heißen Leute, die auf dem Markt sind, die holen sie sich. Ja, jetzt muss man halt schauen, ob die Storylines funktionieren, ob die Leute es so annehmen, ob ein Orange Cassidy funktioniert, ob ein Joey Janela so funktioniert. Das sind halt alles so Indie-Geeks. Da funktioniert es gut. Ob es auf der großen Bühne dann auch so funktioniert, das weiß man halt leider nicht vorher. Man wird versuchen, natürlich mit Wrestling zu glänzen, das ist auch klar. Man hat auch einen Plan, auch die Frauen fest einzusetzen, da will man auf eine große Frauendivision aufbauen. Da bookt ja Kenny Omega persönlich. Der war ja auch wieder in Japan, hat da wieder sich Matches und gewisse Damen angeguckt, die man sich holen will. Es wird schon Sinn.
Generell Tag Team Wrestling, ne?
Man,
Total groß.
generell. Man will man sich da fokussieren. Also man macht meiner Meinung nach sehr viel richtig. Es ist diesen Hype, dafür kann aber AEW irgendwo auch nichts, dass der Hype so groß ist. Der Hype wird ja von den Internetleuten eigentlich gemacht, von den Medien, von den
Findest du,
Fans.
wenn Cody sich in den Ring stellt
Ja, okay.
und sagt, wir sind die Geilsten, nach uns die Sintflut, nur wenn ihr AEW-Fans seid, habt ihr Ahnung von Wrestling? Meinst du nicht,
Sehr
dass die
gut.
dich ein bisschen auch für den Hype selbst generieren?
Ja, okay, vielleicht jetzt, wo sie halt merken, dass so extrem viel Hype ist. Na ja, dann setzt man halt nochmal eins an und haut halt nochmal eins raus. Aber es ist
Ja.
halt Cody, der weiß halt, wie gesagt, der weiß ja auch, wie es funktioniert.
Das ging halt nur um die Leute in der Halle. Der wollte dann nochmal richtig schön, ne? Nochmal richtig schön.
Aber was willst du machen? Kannst du sagen, ja, okay, wir sind jetzt da, wir sind, glaube ich, ganz gut, aber so gut wie WWE sind wir vielleicht auch doch nicht. Aber
Ich
ich
fand das
glaube
sogar
schon,
so grenzwertig, ne? Dass
ja,
nur, wenn
klar.
du
Aber
AEW magst, dann hast du
wie
Ahnung von
sagen,
Wrestling.
Klappern gehört zum Handwerk,
Ne? Das tut mir dann schon irgendwie in der Seele, wie ich denke, Keule.
Ja, es ist halt heutzutage einfach so, man muss sich halt einfach darstellen. Ich meine, Seth Rollins, seine Äußerung bei Twitter war ja das Gleiche, also das ist auch so was, dieses Großkotzige, es ist halt heutzutage einfach so, man wie gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Aber ich glaube, AEW wird sehr, sehr wichtig sein fürs Wrestling und ich glaube, profitieren werden letztendlich trotzdem wieder wir, die Fans. Auch wenn man leider irgendwie so diese gewissen Shitstorm dadurch jetzt extrem dafür auslöst, dass ein extremer Shitstorm bei jedem Scheiß inzwischen ausgeht. Also das ist ja leider dieses, wie ich ja vorhin erzählt habe, mit diesem, man entscheidet sich jetzt wie AEW und darf jetzt aus Prinzip nichts mehr Gutes über andere Ligen sagen. Das, ja, ist, das heizt diesen ganzen Shitstorm im Internet halt noch weiter an und dann kommen halt die WWE-Fans raus, die sagen halt, AEW geht genauso unter wie die ECW und die WCW von damals. Und die AEW-Leute sagen halt, ja, WWE ist eh bald im Arsch. Das, was ihr abliefert, ist ja eh alles nur Müll und wir haben das heißeste Produkt momentan im Wrestling-Markt. Ja, das gehört halt auch irgendwo in der heutigen Welt dazu.
Das ist aber schade eigentlich.
Ja. Das ist, man müsste einfach mehr Hand in Hand arbeiten. Das wäre.
Ja, oder einfach, wenn ich etwas mag, gönnen, dann mag ich das und dann ist das gut. Dann habe ich Freude mit etwas. Warum muss ich denn allen anderen irgendwie etwas versauen? Oder warum will ich dann, dass die dieselben Meinung haben wie ich? Das ist doch langweilig. Also, ich sollte mich einfach darüber freuen, dass ich selber als Zuschauer etwas habe, was mir gefällt. Das ist doch schon, das ist doch für die meisten Leute schon schwer zu finden. Ja, dieses Element, richtig, was mich ablenkt genug, um mich eben abzuholen. Das gibt's ja für viele Menschen gar nicht. Und wenn ich das habe, dann soll ich doch froh sein, dass ich das habe. Dann ist doch alles gut. Machst was richtig. Freu dich.
Ja.
Darf ich bitte? Darf ich bitte? Ich als AEW-Fan. Ich finde es grundsätzlich gut, dass jetzt die.
Wieso muss ich jetzt lachen, wenn du als dich als AEW-Fan ankündigst?
Ja, ich bin ein Fanboy und AEW bin ich Fan. Also, ich habe bis jetzt noch keine einzige Veranstaltung gesehen. Bis jetzt auch noch keine Weekly gesehen. Obwohl die jetzt schon besser sind.
Oh ja.
Grundsätzlich ist es immer gut, wenn es mehr Wrestling gibt. Die Gefahr, die ich irgendwann mal sehe, dass ihnen der ganze Hype auf den Kopf fällt. Sei es selbst generiert, sei es wie auch immer. Das sehen wir doch selber, wenn wir irgendwie auf ein WWE-Pay-Per-View gehypt wie noch und nöcher sind und dann, was weiß ich, schlägt Brock Lesnar Randy Orton blutig und das Match wird abgebrochen. Und jeder steht da in Berlin und wundert sich, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, das sind teilweise für mich solche Sachen. Es besteht sehr groß die Gefahr des Scheiterns und am Anfang passiert es nichts. Ich glaube, die ersten drei Weeklies sind jetzt schon ausverkauft. Ich glaube, jeweils innerhalb von einer Stunde oder so. Und WWE hat momentan ein Problem, dass sie die Madison Square Garden Shows nicht ausverkaufen können, wo jetzt im September Raw SmackDown ist. Drum, am Anfang wird nicht viel passieren. Da werden sie durchstarten, sie werden genügend Hype generieren, doch irgendwann kommt die Ernüchterung und dass die Leute fragen, ja, was ist jetzt eigentlich hier besser als bei der WWE? Weil sie können das Rad in dem Sinn nicht neu erfinden, sie können es optimalerweise besser zum Laufen kriegen, das Rad. Und ja, wir, als Ende werden wir sehen, werden wir auch hier berichten. Ich persönlich freue mich auf die AEW, obwohl ich sie nicht sehen werde, weil ich habe schon ein Raw, ein SmackDown und jetzt noch ein NXT und ich brauche nicht noch so ein Mainstream-Produkt. Und wenn AEW denkt, sie könnte mit der WWE konkurrieren, vergesst es, sie wollen eine Alternative sein, also die AFW, Alternative für WWE. Und ja, jetzt darf er andere, ich habe mich jetzt genug ausgekotzt. Und von mir wird auch nicht mehr so viel Gehate gegen die AEW kommen, außer sie haben es verdient.
Chaka, besser so. Ja, erstmal abwarten, Tee trinken. Das sollten aber alle machen, sowohl die gut reden, als auch die negativ reden. Jan?
Ich wünsche ihm aber Glück, würde ich sagen. Also, ich verdamme es nicht.
Ja. Jan?
Grundsätzlich ein hochwertig, professionell produziertes und im Idealfall auch geführtes Produkt ist definitiv eine Bereicherung. Zumindest Produktion sah ja soweit schon mal ganz gut aus. Dass man da auf einem guten Niveau schon von Anfang an ist. Meine Befürchtungen, / Zweifel, was so den Hype angeht, habe ich schon das ein oder andere Mal kundgetan. Ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile noch weniger, dass das quotentechnisch so richtig funktionieren wird. Vor allem länger als, ich sag mal, einen Monat oder zwei. Solange sie jede Woche, sag ich mal, irgendwas Größeres bringen können, können es noch funktionieren zu einem gewissen Rahmen. Aber ich persönlich sehe immer noch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Zahlen von Anfang an eher ernüchternd sind. Mich persönlich, bei der Hype-Train, der losgefahren ist, bei dem bin ich bei der Station Double or Nothing ausgestiegen. Danach keine Show mehr gesehen, weil vor allem die Cards mich halt null interessiert haben. Da war gar nichts mit drauf, wo ich jetzt gesagt habe, dafür bin ich jetzt bereit, die zwischen 10 und 12 Euro, je nachdem, über welchen Store man geht, zu bezahlen. Und ich sag's ganz ehrlich, bisher reißt mich die Card von All Out auch nicht mit. Und ich habe es bisher nicht bestellt und ich sag's ganz ehrlich, ich bezweifle stark, dass ich es noch werde. Und es gibt da einige Leute, die ich mag, klar. Aber Jericho habe ich bei New Japan die letzten 2 Jahre genug von gesehen. Hat sich ist für mich halt durch. Ich mag Adam Page, aber ich sehe ihn nicht als World Champion. Und da ist dann halt schon eins der großen Matches auf der Card, hat sich damit für mich eigentlich schon gegessen. Young Bucks gegen Lucha Bros habe ich einmal gesehen. Reicht, danke.
Hast du 10-mal gesehen, meinst du?
Ja, wahrscheinlich. Dadurch, dass ich es einmal gesehen habe, habe ich es 10-mal gesehen. Beziehungsweise die Young Bucks haben mich ja teilweise bei New Japan schon so ein bisschen so, ich sag mal, dezent gelangweilt. Und ja, dann hast du halt noch Moxley gegen Omega. Ja, ich mag beide. Bei New Japan großer Omega-Fan. Aber es ist halt jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, ey, das Match möchte ich unbedingt sehen. Und ich weiß, da bin ich einer der wenigen. Aber ja, schwierig. Also bei mir, wie gesagt, ist der Hype-Train. Ist hat kurz angehalten. Ich bin ausgestiegen, erst weitergefahren.
Hat er schon mal angehalten? Das war mir nicht aufgefallen.
Ja, also wie gesagt, jede Show ist ein Stop. Ne? Weil man muss ja anhalten, um die Show veranstalten zu können.
Okay.
Und dann fährt man mit dem Hype-Train zur nächsten Stadt, wo man denn veranstaltet. Ne? Da sieht man mal, die Züge in den USA fahren noch langsamer als in Deutschland. wenn man denn da so ein paar Monate braucht, so für eine Strecke. Ja, also der Hype im Internet, ich sehe den immer noch sehr, sehr kritisch. Ich glaube ehrlich gesagt wirklich nicht dran, dass das funktioniert, dass der Hype dem gerecht wird und das Argument mit dem Geld und dass da mehr vorhanden ist, kann ich nur sagen, Tony Khan ist keiner, der das Geld einfach so rausschmeißt. Mhm. Kann man auch gut
sehen. Und wenn dann eher in Football als in Wrestling steckt, wahrscheinlich am Ende noch.
Ja, auch beim Fußball ist er ja mit drin, in der Premier League.
Ja, stimmt.
Bei Fulham. Und die sind letztes Jahr abgestiegen. Aus der Premier League in die zweite Liga. In die zweite englische Liga. Ist denn, ich weiß gar nicht, ich glaube Championship heißt die denn bei denen.
Ja.
Und da hat er halt auch nicht massig Geld reingepumpt. Gab es diese Woche erst eine Story auf Transfermarkt, dass die da Verhandlungen mit einem Spieler hatten, entweder weil der gehen wollte oder weil sie ihn holen wollten. Auf jeden Fall weil sich die Verhandlungen verzögert haben und dadurch halt Geld gebunden war, was sozusagen in dem Transfer entweder ein- oder rausgegangen wäre. Wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob er geholt oder verkauft werden sollte. Haben halt andere Transfers, wurden dann hinten angestellt, woraus ich halt auch wieder rauslese, Tony Khan pumpt halt in seine Sachen jetzt auch nicht das Geld einfach nur rein. Um halt Hauptsache Erfolg sozusagen, sondern da muss halt auch irgendwo das Wirtschaftliche am Ende rumkommen. Ja. Ende des Jahres sind wir schlauer. Ja. Ich bin skeptisch, von daher kann es nur besser werden als das, was ich erwarte. Weshalb ich glaube, dass es für mich AEW besser wird als für die, die jetzt halt schon den Messias da sehen und bei denen ich eigentlich es gar nicht anders passieren kann, als dass die massiv auf die Schnauze fliegen. Oder halt, wie es jetzt schon teilweise ist, Cody furzt, alle schnüffeln dran und sagen, oh, es riecht, es ist das Beste, was ich je gerochen habe.
Möchte ich bezweifeln, aber Jan, Geschmäcker.
Ja, das war jetzt ne? Eine Metapher, Matze. Eine Metapher.
Ach so, das habe ich nicht verstanden, Jan, das tut mir leid.
Eine Metall-Metapher.
Ja, gut.
Da haben wir es schon wieder. All Elite macht den kompletten englischen Fußball kaputt.
Geht gar nicht. Ja. So, also Hype, ja. Ich bin, ähnlich wie Jan, durch den Hype bin ich so ein bisschen verstimmt worden. Ich hatte ursprünglich auch richtig gute, also Hoffnung und Mensch Freude und neue Wrestling-Liga. Und dann kommen diese ganzen Hype-Leute raus, die zum Teil halt irgendwie nicht so wirklich Ahnung von dem ganzen Krams haben und hypen das Ding, was nicht wirklich existent ist und tun sich selbst und der Liga, die dort eigentlich erst am Startpunkt steht, keinen Gefallen mit diesem generierten Hype und vor allem dem Ausmaß dessen von diesem generierten Hype. Egal, was die Liga macht, eigentlich kann sie diesem, so wie Jan gerade sagt, Hype gar nicht wirklich gerecht werden. Das macht es unheimlich schwierig, gut und frei zu produzieren, weil du zum einen natürlich diesem Hype gerecht werden willst, den du dir selber stellst und den die Öffentlichkeit dir gestellt hat. Zum anderen, was abseits des Hypes passiert, ist der, dass AEW und auch die Leute größtenteils, die dort im Produkt arbeiten, als Wrestler oder als Zuarbeiter, mit Mainstream nicht zurechtkommen. Das heißt, die Erreichbarkeit meines Wrestling-Stils war immer independent. Das heißt, dass die Zahl, die mein Produkt, meine Matches, meine Arbeit gesehen hat, war so viel geringer, als sie es dann zukünftig sein wird auf TNT. Das heißt, können die Wrestler mit dem Druck umgehen, denn sie werden massivst Follower bekommen in den sozialen Medien und sie werden massivst auf den Deckel bekommen für Dinge, die sie getan haben. Können sie damit umgehen? Punkt 1. Die Liga kriegt massivst auf den Deckel von außen. Sei es denn, wenn sie spätestens dann Sponsoren brauchen, die dann aber auch ein Wort mitzureden haben und. Das sind alles Elemente, mit dem der Kader und mit dem die Liga als solches noch gar nicht zurechtkommen kann, weil sie keine Erfahrungswerte damit haben. Das sehe ich als viel größeres Problem als den eigentlichen Hype. Ja, also Hype ist so lange da, bis die Show 2, 3 Shows abgeliefert haben, dann wird sich das einpegeln, dann wird man das feiern oder eben auch nicht und dann wird das leiser. Damit kann ich leben. Mit dem ganzen Rest, der dort drumherum passiert, nämlich dann, dass die öffentliche Meinung eben auch nicht mehr zukünftig nur das WWE-Produkt bewerten wird, sondern eben auch das AEW-Produkt und dann nicht mal mehr nur kommt, das ist ja WWE, sondern dann kommt, das ist ja Mainstream. So wie früher, als WCW und WWF und sich das Independent Wrestling durchsetzte, weil mir weder gefallen hat, was ich bei WWE noch bei WCW gesehen habe und deswegen halt zum Independent Wrestling gegangen bin. Nicht ich, sondern generell so als Aussage gesprochen. Und das sind natürlich alles Elemente, mit denen die Leute innerhalb von AEW erstmal umgehen müssen, was die WWE-Leute zum Teil schon im Performance Center lernen. Klar, du hast innerhalb des Kaders Leute wie Jericho und Cody, die das natürlich auch von Haus aus dann gelernt haben. Zum Teil mit der WWE, zum Teil getrennt von der WWE. Aber der Großteil des Kaders, mit dem AEW arbeitet, hat davon keine Ahnung, was sie erwarten wird. Auf was für einen Hass sie treffen werden, gerechtfertigt oder nicht, ist dabei völlig Latten am Zaun. Sie sind öffentliche Figuren, sie sind weitaus leichter erreichbar und sie sind für viel mehr Augen sichtbar. Und das heißt, sie haben ein Drucklevel, mit dem sie noch, glaube ich, noch gar nicht, nur in der Theorie noch nicht mehr umgehen können. Und das ist für mich das interessanteste Level. Wie reagieren die Wrestler und auch generell das Produkt AEW auf Umstände, wenn etwas daneben geht? Und das ist die spannendste Frage. Denn damit können sie bisher nicht umgehen und müssen es aber eigentlich schon. Und das ist eben das, dem müssen sie sich jetzt aussetzen. Ich sag mir, das wird spannend. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich freue mich auch auf die Wochenshows. Ich finde den Hype unfair, aber nur eben deswegen, weil man sich selber keinen Gefallen tut damit, dass man sich selbst ein Level der Ablieferbarkeit, ist kein Wort, jetzt ist es ein so Neologismus, schafft, was man eigentlich nicht halten kann. Und dennoch freue ich mich auf die Eventualität, dass das alles funktioniert und dass wir einen mehr oder weniger Konkurrenzkampf haben zwischen AEW und WWE und am Ende wir als Zuschauer davon profitieren, weil beide Produkte aneinander sich erstarken. Im besten Fall sogar so weit erstarken, dass das Wrestling generell erstarkt. Ich habe vorher gesagt, NWA will neu durchstarten, baut auch Festverträge. Ring of Honor hat Festverträge, MLW hat Festverträge, New Japan hat Festverträge, wer weiß, wer da noch kommt. Das heißt, wir haben an sich eine wahnsinnig tolle Wrestling-Szenerie und wenn du Wrestler bist, war es nie so leicht, Geld zu verdienen mit Wrestling als aktuell. Für uns als Zuschauer ist die Auswahl des guten Wrestlings nie so groß gewesen wie aktuell. Ob das nachher alles funktionieren wird, das können wir erst sagen, wenn wahrscheinlich Jahresende ist. Denn dann haben wir NXT als Wochenprodukt ab Oktober wahrscheinlich. Dann haben wir AEW als Wochenprodukt. Dann haben wir mehr oder weniger, ist dann safe Richtung Ende des Jahres, wohin geht's mit der National Wrestling Alliance. Status Quo Ring of Honor ist klärbarer. Status Quo Major League Wrestling ist klärbarer. Das sind alles Fragen, die wir Stand jetzt nicht beantworten können. Und die den Herbst und Winter 2019 als für mich wahnsinnig spannend generieren. Und ich freue mich jetzt schon auf die Jahresendsendung und ich glaube, da wird etwas kräftig poltern. Das kann nicht alles gut gehen. Wie denn auch? Irgendwas davon knallt zusammen. Das ist in der Theorie schon nicht funktionabel. Ja? Vielleicht nicht sofort zum Dezember 2019, aber vielleicht zum Mai 2020 oder so. Ja, jetzt gehen wir mal auf Geschäftsjahre. Ja, also nicht Kalenderjahre, sondern Geschäftsjahre. Und dann sind es ja meist irgendwie, dass sie die Hälfte trennen. April bis Juni sind ja meist die Geschäftsjahre dann zu Ende. Und ich bin echt gespannt. Also, das ist für mich so das größte Fragezeichen an der ganzen Situation All Elite Wrestling. Wie gehen die damit um, dass viel mehr Augen auf sie achten, auf sie gucken, als nur die Leute, die im Publikum sind? Nämlich durch die reine Erreichbarkeit des Fernsehsenders. Und da werden so viele Leute bei sein, denen das nicht gefallen wird. Wie geht man damit um? Und das wird spannend. Ja? Ignorieren Sie sie? Oder greifen Sie sie auf? Wollen Sie sie im Boot haben? Weil es mehr sind. Ja? Denen es nicht gefällt, die sind in der Regel mehr als denen es gefällt. Und du willst ja alle im Boot haben. Passt du dein Produkt an, um massentauglicher zu sein? Oder sagst du, okay, wir geben uns einen Monat, ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Jahr, wie auch immer, Entwicklungszeitraum und hoffen, dass die Leute mit ins Boot kommen, der zwischendurch rausspringt, ertrinkt eben. Oder versuchst du alle mitzunehmen übers Wasser? Und da ist die Frage, für welche Variante entscheidet sich AEW? Und damit entscheidet sich auch relativ schnell am Anfang schon, wird das ganze Ding von Anfang an ein Erfolg? Oder eben dümpelt es so vor sich hin, wie eben lange Zeit auch Impact Wrestling? Also NWA TNA, was ja ein gutes Produkt war. Viele Leute haben drüber gelacht, aber irgendwie haben doch ganz viele geguckt. Und es waren ja gute Einschaltquoten zu Beginn. Und dann Stück für Stück, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ist unfair der Vergleich, aber einen besseren haben wir halt nicht, was aktuell Wrestling betrifft. Und deswegen würde ich sogar Vergleiche erstmal generell versuchen wegzulassen, gucken, wie das Produkt sich entwickelt und lieber das Produkt in sich bewerten, von Woche zu Woche. Sind Veränderungen merkbar? Wie wird auf Probleme reagiert? Wenn etwas daneben geht, Verletzungen, was weiß ich, was da alles passieren kann. Und wie kompensierst du etwas oder wie berichtigst du etwas, wenn etwas daneben geht? Und das ist ein Element, mit dem AEW Stand jetzt überhaupt nicht umgehen kann, weil sie es nicht müssen. Das kommt erst durch die wöchentliche Show. Und deswegen, wie so oft, abwarten, Tee trinken und am besten lieber mal absteigen vom Hype-Train. Und lieber wieder draufspringen, wenn das verdient. Ja, gut. Dann sind wir mit Seite 3 von 4 fertig.
Juhu!
Und aktuell ist es gerade 23 Uhr geworden. Wollen wir die letzten? Wir haben noch, wir haben noch drei Fragende. Ist nicht ganz eine ganze Seite. Wollen wir die noch machen?
Ja klar, jetzt ist schon wurscht.
Wie viel haben wir denn jetzt? 4 Stunden? Ja, 5 haben wir schon, ne? 5 Stunden.
Über fünf knapp.
Ich hab ursprünglich angesetzt, dass wir 23:30 fertig werden. Das werden wir nicht schaffen.
Gut. An was liegt das? Ja, Nein-Antworten. Dann schaffen wir's.
Ja, Nein-Antworten. gut, das wird auf die nächste Frage schon schwierig. Der Börge fragt nämlich, Matze, was gedenken du und deine bessere Hälfte, der Pumper, gegen die im Schatten wabernde feindliche Übernahme des upcoming Power Couples Nick und Philly zu unternehmen?
Lieber Nein. Börge.
Nein. Lieber Börge, eine feindliche Übernahme geht nur, wenn die feindliche Übernahme auch gestattet wird. Ja, wir sind hier jetzt nicht die Outsiders und die WCW, das war alles gestattet. Generell finde ich gut, wenn sich so Gespanne bilden. Und ganz ehrlich, ich sehe das sogar als positiv, weil mich das zu einem gewissen Grad entlastet. Wenn Nick und Philly eine tolle Chemie miteinander haben und tolle Podcasts kreieren, dann gewinnen wir als Podcast und ihr als Zuhörer. Also selbst wenn die am Ende populärer werden als unsere Wrestling Time Machines am Ende, dann ist das doch Win-Win. Weil ist doch alles gut. Also ich sehe da null Problem und nehme das sogar mit Kusshand, wenn Philly und Nick so viel Spaß, wenn euch das so viel Spaß macht. Also was soll ich dagegen haben, um Gottes Willen? Verstehe die Frage tatsächlich nicht mal so richtig, weil es ist doch was Gutes. Es ist doch schön. Ja. Und natürlich ist das überhaupt, also jetzt sind wir ehrlich, natürlich wird das nicht passieren. Sven und ich sind ganz oben, wir sind die Meister von allem. Hier Masters of the Universe, ne? Die schwarzen Pumper? Ich weiß nicht. Ich will gerade nicht ein. Aber nein, also ganz ehrlich, ich freue mich drüber, wenn sich solche Gespanne bilden. Und das Teaminterview von Philly mit Nick hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Da hat man richtig gemerkt, wie die beiden sich mögen. Tolles Meme miteinander. Und ganz ehrlich, wenn die beiden irgendwie Podcasts finden und sogar Bock auf ein eigenes Format haben, ja, bitte, her mit Ideen. Wenn euch das gefällt, wenn uns das gefällt, ist alles gut. Ja. Und ja. Dann machen wir noch ein Hassformat mit dazu. Auf die Frage, ob wir neue Formate kreieren. Das machen dann nämlich Stefan und Alex zusammen und wechseln monatlich dann immer den Host. Einen Monat hostet Alex und knallt Stefan alle Aussagen vor den Latz. Und den einen Monat hostet dann wieder Stefan und haut Alex alle Aussagen vor den Latz. Und dann hauen sie sich irgendwann.
Ich hoste nicht auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen.
Eines Einzelnen. Sehr gut, sehr gut. Der lacht auch noch, der eine. Oder?
Nee. Ja, doch. Nee. Doch, nee? Zu jedem Review darfst du wieder hosten.
Enttäuschungen mache ich wieder.
Enttäuschungsformat habe ich schon gedacht, eine Stunde Monolog von mir. Thema wird mir hingeworfen und dann darf ich.
Der Podcast heißt dann Friss oder Stirb.
Ja.
So, Idee kreiert, so einfach ist das manchmal. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Fragenkatalog. Der kommt nämlich von Nico und ich überlege gerade, da war irgendwas bei, was wir schon gemacht haben. Genau. Wie sehr seht ihr die Gefahr darin, dass AEW nur ein Hype ist? Denke ich, haben wir gerade ganz gut abgehakt, oder? Müssen wir nicht nochmal eingehen drüber. Oder?
Nee.
Quatsch. AEW haben wir jetzt, glaube ich, Haken hinter. Überlegt ihr euch neue Formate für das WTR? Haben wir vorher auch schon besprochen und eben auch gerade ganz kurz nochmal angedeutet. Wenn ihr da draußen Ideen habt, also Nico, auch du jetzt, und vorher kam es auch schon mal im Chat, ich weiß gar nicht, wer war denn vorher im Chat, kam auf jeden Fall vorher auch schon mal im Chat die Frage, ob wir neue Formate kreieren wollen. Wenn ihr also Ideen habt, dann gerne her damit. Wir haben nicht vor, neue Formate zu kreieren, habe ich eingangs des Podcasts schon gesagt, sondern wir wollen eher versuchen, die Formate, die wir haben, auch wieder regelmäßiger zu bedienen. Wir versuchen dabei Stück für Stück ein bisschen weg davon, Wrestling Cards zu reviewen, sondern wieder viel mehr an Thematiken über Wrestling reden. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für Formate für uns, dann gerne kommentieren, Bescheid geben, dann schauen wir da drüber. Wir haben morgen ein Team-Meeting, da wird auch sowas natürlich wieder zur Sprache kommen. Also, wenn ihr da Ideen habt, immer her damit. Geplant ist es aber in der reinen Theorie nicht. Habt ihr überlegt, das Nerdhurt Radio zu pushen? Muss man am ehesten sagen, dass Nerdhurt Radio und das Wrestling Talk Radio sind am ehesten inzwischen getrennt voneinander. Als der Nerdhurt noch unter wrestling-talk.de veröffentlicht wurde, war das ein, Tochter, Schwester, Bruder, wie auch immer Podcast zum WTR. Weil eben auch wir WTRler da größtenteils mitgewirkt haben. Das Nerdhurt Radio, was jetzt unter nerdhurtradio.de zu finden ist, ist nicht mehr wirklich in Verbindung zum Wrestling Talk Radio. Auch wenn die Talker eigentlich ja schon, ne, also ich mache halt die Comic-Reviews. Jan und Basti sind eigentlich auch mit dabei, haben jetzt schon länger im Nerdhurt Radio nicht so was abgeliefert, weil einfach der Zeitplan nicht so passt bei Basti. Und wir für Jan irgendwie das Konban, wie heißt das, Konban Jan? Jan nicht so wirklich gebacken kriegen. Nicht so wirklich gebacken kriegen, das ist aber, glaube ich, auch eher meine Schuld. sonst halt Chris noch mit dazu. Deswegen ist tatsächlich das Nerdhurt Radio eher abgespalten vom WTR. Das war auch die Idee, denn ich hatte ja durch meine Comic-Reviews auf dem Wrestling-Kanal immer wieder die Comic-Reviews mit dabei. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass ein Wrestling-Fan nicht unbedingt jeden Tag ein Review haben wollte. Wir hatten ja Montag, Mittwoch, Freitag WTR-Podcast und wir hatten Dienstag, Donnerstag und manchmal auch Samstag Comic-Reviews. Und ich glaube, dass man in 6 von 7 Wochentagen nicht unbedingt einen Podcast hören kann und will und aussortieren kann und will. Ist das jetzt etwas, was mich interessiert oder ist das Ausschuss? Und deswegen haben wir das Nerdhurt-Radio ausgelagert für alle die, die immer noch Interesse an diesem Nerd-Zeugs haben. Filme, Serien, Sven und Chris machen abgestaubt. Ich mache mit Paul, Thwip und Snickt eben die Comic-Reviews. Wer da Bock drauf hat, ist da sehr gut aufgehoben und kann sehr gerne dazukommen. Zu pushen im Nerdhurt, im WTR haben wir es nicht probiert, sondern abgespalten. Aber wer Ideen hat, wie man das Nerdhurt irgendwie ein bisschen präsenter und flächendeckender irgendwie so liefern kann, pushen kann, darf mir gerne Bescheid geben, weil ich bin tatsächlich am ehesten unzufrieden mit den Zahlen im Nerdhurt Radio, weil ich mir denke, eigentlich sind das ganz gute Sachen, die ich dort mache. Also jetzt die Comic-Reviews, die sind glaube ich, gut. Aber die reine Erreichbarkeit fehlt halt einfach. Weil auch dort natürlich im Comic-Bereich gibt es halt wahnsinnig viele Podcasts und Ideen und Leute, die dann vor der Kamera sitzen und über Comics reden. Wenn ihr da Ideen habt, was ich da besser machen kann, dann sehr gerne her damit. Und wenn ihr mir irgendwie helfen wollt, auch sehr gerne angenommen. Ja? Aber generell das Pushen des Nerdhurt-Radios übers Wrestling-Talk-Radio eher nicht. Sondern es war tatsächlich der Sinn und Zweck, das Ganze voneinander zu trennen, weil es eben auch eher themenfremd ist. Klar ist die Verbindung von Wrestling zu Comics, Superhelden, relativ klar, eindeutig. Das heißt noch lange nicht, dass du als Wrestling-Fan Comics magst und als Comic-Fan Wrestling magst. Und deswegen ist die Trennung da. Denn das sind die Hauptbereiche. Ne? Wir machen Nerdhurt ja noch viel mehr, aber die Hauptbereiche sind eben Comics und im anderen Wrestling Talk Radio ganz offensichtlich Wrestling. Und so richtig zueinander passend ist es dann doch nicht. Ja? Gut. Der Meerstong schreibt gerade, Chaka, die Wrestling-Show war super. So ein wöchentliches Format würde ich mir wieder wünschen. So ein Überblick über die Wrestling-Woche. Ja, ist uns, glaube ich, allen bewusst im Team, dass sowas ganz gerne gesehen worden wäre, ist, haben können. Mach richtiges Deutsch draus. Das Problem ist am ehesten das zeitliche Element, dass wenn du dort einen Host und einen Co-Host hinsetzt, dass die das gesehen haben sollten, über das sie in der Woche sprechen. Und das ist von uns allen, die wir inzwischen im Team sind, am ehesten ein Zeitproblem, dass wir es nicht in jeder Woche safe schaffen, das Material auch geguckt zu haben bis zum Sonntag. Und deswegen sind wir von dem Format abgewichen, einfach um uns den Druck zu nehmen, wir müssen diese ganzen Formate gesehen haben, um am Ende der Woche drüber zu sprechen. Und das ist der Hauptgrund, warum das nicht stattfindet. Ich glaube, die meisten von uns hätten Bock auf so ein Format, aber das Zeitelement ist ein ganz großer Faktor, ein ganz großes Manko. Und das verhindert das Format in sich schon. Das heißt nicht, dass es irgendwann mal wieder passieren wird, dass sich in unseren Leben in Anführungsstrichen irgendwas verändert, dass wir dafür Zeit finden können, dass wir das einplanen, dass das funktioniert. Aber für den Moment ist es bei uns im Team, wir finden nicht mal einen, der das jede Woche könnte.
Stefan.
Ich schaue nur WWE.
Ja, reicht doch.
Nee, reicht eben nicht. Das ist ja das Problem. Ja. Ich bräuchte es halt im ersten. Ja,
gut, aber welche Ligen nimmst du denn damit rein? Nimmst dann ja, du Japan musst, und dann noch alle englischen Ligen? Also
du müsstest theoretisch die Wochenformate, die du hast aktuell, die mainstreamig sind, müsstest du reinnehmen. Impact, MLW, dann jetzt AEW. Das sind schon 3 weitere Shows plus das, was die WWE abliefert. Und am besten noch irgendwie ein Pay-Per-View oder ein großes Ereignis von den anderen Ligen, wo dann New Japan mit reingeht, wo natürlich auch WWE mit reingeht. Das ist einfach inzwischen zu viel. Wenn man den Schnitt macht, so wie das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Reds das immer noch so macht, früher war das zumindest so, die haben nur Raw und Smackdown gemacht, Mitte der Woche irgendwann, dann würde das auch immer noch gehen wahrscheinlich, das Raw und Smackdown, dass man sagt, okay, wir reden nur über Raw und Smackdown, aber das wäre ja nicht zwangsläufig das, was von uns erwartet werden würde. Das ist ja Chaka, die Wrestling-Show. Wir sollten ja dann am ehesten, so wie wir es immer gemacht haben, Tellerrand aufmachen, Impact angucken, New Japan angucken, News der Woche, was ist Wichtiges passiert, eben entsprechend jetzt natürlich AEW und MLW mit rein. Und das ist einfach, das erschlägt dich ja. Das schaffe ich, nicht mehr in der Theorie schaffe ich das in einer Woche. Ne? Also, das macht es halt wahnsinnig schwierig. Vielleicht finden wir irgendwann einen Zwischenweg, um dieses Format zurückzuholen, weil ich bin mir absolut bewusst, dass das ein Format ist, was sehr gut ankam und sehr beliebt war. Eben auf diesem Sendeslot, auf dem wir jetzt gerade heute mit dem Q&A sind, sonntags 18 Uhr. aber es ist einfach nicht mehr so wirklich umsetzbar. Zumindest im Moment. Ja? Das heißt aber nicht, dass wieder passieren wird. Schauen wir mal. Ja? Gut, dann weiter. Lieber der Star in der Undercard oder der Edeljobber im Main Event? Immer noch bei Nico. Alex.
ja, was passiert, wenn der Jobber im Main Event steht? Ist es dann Jinder Mahal auszumachen? Flop? Daher lieber der Star der Undercard, würde ich jetzt mal so für mich sagen.
Ich fand Jinder Mahals Title Run super.
Ich auch.
Ich auch. Hat mich zumindest mit ihr gebracht. Danke, Alex.
Hat ja super funktioniert, hat der WDW.
ja, auch kurz beantwortet die Frage. Ich glaube, jeden Wrestler, den du fragst, der sagt Main Event, selbst wenn es nur als, wenn er da öfters jobbt, weil er gibt mehr Geld. Und Main Event, meistens schafft man es dann auch auf Pay-Per-View-Cards. Undercard wäre jetzt gerade in der WWE, glaube ich, ein gutes Beispiel, sowas wie R-Truth mit dem 24-7-Titel. Eher seltener auf dem Pay-Per-View. Mhm. Das heißt, höhere Bonuszahlungen im Zweifel. Und ich glaube, da seien die meisten mehr Geld ist doch irgendwie ganz nett.
Ich weiß nicht, Stefan?
Ich sag weder noch. Ich sag, viel vor der Kamera vertreten, viel Airtime, mehr oder weniger. Egal, was ich mache, solange ich immer gut eingesetzt werde oder prominent eingesetzt. Beste Beispiel Drake Maverick oder R-Truth oder wie auch immer. Das ist doch mittlerweile größer, als wenn ich irgendwie in Samoa Joe 8 Titelmatches verliere. Finde ich.
Ja, stimmt schon. Ist halt schwierig. Es gibt, ich glaube, dieses Oder dazwischen ist irgendwie verkehrt, weil es beides. Also Star in der Undercard hast du halt safe einen Platz auf der Card. Ja, also eben wie schon gesagt, die R-Truth oder auch die 3MBs oder die ganze Zeit lang sowas wie Crime Time, JTG. Wenn du irgendwie einfach in der Midcard, in der Undercard Woche für Woche eingesetzt wirst und einen safe Spot auf der Card hast, dann hast du letztendlich einen saferen Spot auf der Card, als wenn du einen zweimonatigen Run im Main-Event um den Gürtel hast und dann wieder irgendwo in der Card verschwindest. Beides hat aber generell natürlich seine absolute Daseinsberechtigung. Der Edeljobber Main-Event, den gibt's, glaube ich, nicht so wirklich. Denn wenn du im Main-Event bist, musst du generell schon bis dahin Matches gewonnen haben und gewinnst spätestens dann die Matches. Eben am Beispiel Jinder Mahal, der mehr oder weniger out of nowhere dann zum World Champion wurde und dann aber auch eben seine Matches gewonnen hat und sich als dieser Champion, der, wie gesagt, wie ein guter RKO eben out of nowhere kam, aber dann in diesem Spot auch durchaus, ja, bewiesen hat. Ich würde das durchaus vergleichen mit dem, was Kofi Kingston da gerade macht. Es gefällt vielen nicht, aber die Arbeit von beiden, sowohl von Kingston jetzt als auch von Mahal damals, ist alles andere als schlecht. Sie erfüllen ihre Aufgabe wunderbar. Das Problem ist, dass die Leute von diesen beiden Wrestlern aufgrund der bisherigen Lage in der Card ein ganz anderes Bild haben als von dem Wrestler, der die Liga auf dem Rücken trägt. Das ist wiederum Fluch und Segen gleichzeitig für den Charakter, der gerade in diesem Spot steckt. Nämlich damals Mahal und jetzt Kingston. Und deswegen glaube ich, geht ein Entweder-Oder hier in dem Fall gar nicht, sondern das ergibt sich aneinander und es braucht beides. Und ich glaube, wenn, dann tendiere ich eher zum Star in der Undercard. Wenn ich dann jetzt so einer sein wollen würde, bin ich dann eher lieber der Main Event die ganze Zeit verliert? Oder bin ich der einen safen Spot irgendwo auf der Card hat, entweder unten oder mitten in der Mitte? Dann bin ich, glaube ich, eher Letzterer, weil ich dadurch auf lang Zeit gesehen einen safen Spot auf der Card habe. Nämlich wie ein Dolph Ziggler, nämlich wie ein Kofi Kingston, die in der Midcard einfach immer abgeliefert haben, Titel und Gewinnen hier und da mal ein US-Titel, da mal ein IC-Titel, da mal ein Tag-Titel, aber eben nicht den Sprung in den Main-Event schaffen. Aber du bist eben auf der Card, du kannst abliefern, du kannst am ehesten auch noch machen, was du willst, während alle Augen auf den Main-Event gerichtet sind. Und das ist am Ende ein leichteres Arbeiten und ein saferer Spot, also sicheres Geld. Aber richtig zu entscheiden, entweder oder, schwer. Ja. Mastonk ergänzt noch, der Jinder Mahal Run war gut gemacht, wie er Champion wurde, war aber nicht so toll. Genau das Gegenteil von Kofi. Ja, gut. Ja, genau andersrum. Aber der Spot, in dem sie sich befinden, der ist halt gleich. Nämlich mehr oder weniger ein Wrestler, den du in der Card ganz woanders vermutest, wenn du den Namen auf einem Blatt Papier siehst, dann kannst du nicht zuordnen, dass das auf einmal der World Champion ist. Wenn er eben wie Kofi über 10 Jahre lang in der Midcard oder manchmal auch in der Uppercard oder größtenteils in den letzten Jahren in der Tag Division rumdümpelt, ohne das jetzt böse gemeint zu haben, aber eben kein World Championship Material ist, was für Jinder Mahal sogar noch schlechter war. Der war ja zum Teil wirklich das eben, ein Jobber. Ja? Und dann kam er zurück in die Liga und geht halt relativ straight Richtung World Title. Und das ist natürlich etwas, ja, damit können Leute nicht umgehen, weil ihnen halt von Woche zu Woche ein ganz anderes Bild von diesem Wrestler präsentiert wurde. Und dann müssen sie umdenken, jetzt soll ich den als Champion akzeptieren, und zwar als den Champion, ja, nicht mal nur als Workhorse oder was auch immer, mit dem US- oder EC-Titel, sondern ich muss den als den Champion, der den Brand auf dem Rücken trägt, akzeptieren, und damit kommen die meisten Leute nicht zurecht. Das liegt nicht an der Arbeit von Jinder Mahal, die schlecht oder gut ist, sondern das liegt daran, dass das Bild dieses Wrestlers über viel zu lange Zeit in eine völlig andere Richtung geprägt wurde. Dann versucht die Liga was anderes, und damit kann der Zuschauer nicht umgehen. Das ist dann weder gut noch schlecht, das ist einfach nur, ja, keine Ahnung. Kann ich nicht wirklich, ne? Es ist halt, kann der Kopf nicht verarbeiten.
So, jetzt vermisse ich Jinder. Hoffentlich wird er schnell wieder gesund.
Ja, es soll nicht mehr so lange sein, ne? Also ich habe gelesen, dass er Richtung Survivor Series oder so wieder fit sein soll. Also mal gucken.
Oder nicht erst operiert?
Jetzt gerade wieder? Ist doch bei Raw dahergelaufen gerade, oder?
Ich hätte gesagt, ich hatte erst vor kurzem ein Bild gesehen, dass er mit wegen Operation.
Er darf nicht wresteln, aber ich glaube, er ist da.
Im Mai ist er operiert worden.
Ja, genau, das kommt hin. Ich glaube, er ist da. Er ist doch
nee.
Nicht. Nee?
Nee.
Mir war es so, ob er bei Raw hinterhergelaufen ist. Bei
das war, das war Easy Street, der ist genauso dunkel.
Inzwischen schon, stimmt. Kann sein. Ja, ist es wirklich so? Kann sein, weiß ich nicht. Aber er war in einem der letzten 24-7-Segmente, war Jinder Mahal definitiv dabei. Oder? Habe ich einen Klick-Klack in der Optik? Kann auch sein. Naja, wir werden es sehen. Spätestens dann, wenn er wieder 24-7-Champion ist. Ja. Was er ja schon war. Also, ja. Gut. Richtung, diese 24-7-Title kommt hier gar nichts zu. Naja. Gut. Ja, dann.
Das war ja das mit vor der Saudi-Show. Auf dem Hinweg, beziehungsweise auf dem Rückweg.
Über
kurz danach. Ja, und kurz danach wurden das mit der OP.
Ja. Also ja, ich weiß, also, dass er erst wieder in den Ring darf, das war die Freigabe Richtung November. Aber ich glaube, er ist schon wieder da. Zumindest, dass er mit dem Kader mitreist oder besucht oder wie auch immer. Das bin ich mir relativ safe. Aber ich kann es halt, das ist wieder das Problem, ne? So halb wissen, so ein bisschen. Naja, gut. Dann nächste Frage vom
Mikro. Hier.
Ja? Ja?
Okay. 15. Juni Operation Knie Patella gerissen.
Okay. Nee, dann ist es eigentlich Quatsch, dass er schon wieder da ist. Dann verwechsel ich bestimmt mit irgendwem. Aber wer sieht denn noch so dunkelhaarig, ein bisschen bräunlich? Wer ist denn das da noch? Wer läuft denn da rum? Wer ist denn das? EY ist es nicht. Der hier, Aufgabe für die Kommentare. Wer läuft da aktuell dem 24-7-Title hinterher und sieht wie Jinder Mahal aus?
Ist he sweet?
Weißt du, der hat aber kurze Haare.
Ja, wenn es Jinder zusammenbindet, dann sieht man es auch nicht.
Ich weiß es nicht. Gut, ist egal. Kriegen wir jetzt nicht gelöst, ist ja auch wurscht. Wenn ihr eine Idee habt, wer das da sein könnte.
No way, Jose.
Das habe ich tatsächlich auch gerade so ein bisschen überlegt. Das war eben. Aber der ist halt zu dunkel, oder? Das war so ein Gedanke, aber der hat die Haare ja wieder gefärbt, der hatte ja vorher grüne Haare, jetzt hat er wieder normale Haare. Das könnte tatsächlich. Oh. Nee, ist egal, komm, next. Hat das WWE verlernt, Momente zu kreieren, oder gibt es so viel WWE zu sehen, dass man diese Momente nicht mehr wahrnimmt?
Bray Wyatt?
Momente kreieren, meinst du?
Ja, SummerSlam. Ja.
SummerSlam war super. Aber davor, Jan? Siehst du? Es ist eines der größten Fragezeichen, die ich halt persönlich habe mit der WWE. Generell kann man natürlich sagen, ja, Wrestling und Momente gehören eigentlich zusammen. Und manche verpassen wir, weil wieder Schnelllebigkeit des Wrestlings. Ich würde sagen, es gibt immer noch genug Wrestling-Momente. Die gibt es eigentlich gefühlt auf jeder Card. Also wer mit mir Live-Wrestling guckt, weiß, dass ich oftmals zwischendurch einfach sage, Wrestling-Moment. Bam. Ja? Merkt man sich das? Ne? Schwierig, eben weil schnelllebig. Aber die Wertigkeit dieser Wrestling-Momente, die wir halt tatsächlich immer noch haben, die ist halt so viel geringer, als wir es vielleicht noch früher hatten. Wie auch immer. Mega Powers Explode und was auch immer. Jetzt mal ein ganz, ganz, ganz krasses Beispiel dann dafür. Sie sind da, sind schwerer erkennbar und vor allem sind sie aufgrund der Schnelllebigkeit des Wrestlings viel zu schnell vergessen oder auch eben übersehbar, weil die Wertigkeit und die Wichtigkeit oftmals auf andere Dinge gelenkt wird und vor allem direkt im Folgesegment etwas anderes passiert und du sofort wieder vergisst, was du gerade gesehen hast. Das macht schwierig. Früher waren die Wrestling-Momente klarer positioniert, eben als Cliffhanger, als Ende der Sendung, als Anfang der Sendung, wo du es dir am ehesten merken kannst. Inzwischen wird es verstreut zwischendurch, dass mehrere Charaktere mehrere Momente bekommen, aber aufgrund der Fülle des Wrestlings ganz generell, nicht nur innerhalb der WWE, sondern ganz generell, vergisst man es einfach und übersieht es vielleicht auch, weil man es gar nicht so wahrnimmt, als dass das eben einer der Momente war. Da braucht man ein Auge, da braucht man ein Gefühl für Wrestling, für sowas, um das zu erkennen und zu wollen zu erkennen. Es ist halt weitaus weniger klar dargestellt und positioniert, als dass man es als solchen Wrestling-Moment für die Ewigkeit im besten Fall darstellt. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Und dann ist sowas wie Bray Wyatt jetzt beim SummerSlam mit dem tatsächlich effektiven Debüt des Fiend-Charakters, das ist dann relativ leicht zu erkennen. Das ist ein Wrestling-Moment. Aber davor? Naja.
Das liegt wahrscheinlich auch dran, weil es vieles schon mal da war. Es passiert sehr, sehr, sehr wenig Neues im Wrestling. Wo man jetzt wirklich sagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Und das ist wahrscheinlich auch sowas. Weil Ringkampf, der Spruch, die Matte ist heilig, das sagen wir im WTR schon seit Jahrzehnten, der Matze ist heilig. Also alles schon mal da gewesen.
Oh Gott. Entschuldigung, weiter. Er weiß es nicht besser. Oh wei. Hat er nicht gesagt.
Darf er das?
Darf er das? Weiß ich nicht. Nee. Heilig bin ich nicht, aber da oben wollte mich nicht. Da unten glaube ich auch nicht. Also, weiß ich nicht. Bin ich, glaube ich, weder das eine noch das andere. Ich bin ein Zwischenwesen. Ein Subtext bin ich. Keine Ahnung. Ja, Alex. WWE-Momente. Du bist ja weg von der WWE.
Ja, ich bin sowieso weg, aber ich kann mich dir eigentlich nur anschließen und auch Stefan hat eigentlich einen guten Stichpunkt gebracht. Man kennt das alles schon. Bestes Beispiel, jetzt nicht die Mathe ist heilig, nämlich dieser Hell in the Cell Spot. Ich meine, der von Mankind, der ging in die Geschichte, an den kann sich jeder erinnern. Dann hat man es jetzt zweimal mit Shane McMahon gemacht. Wie viele Leute werden sich da noch in 10 Jahren erinnern? Es wird immer der Mankind-Spot die erste Erinnerung an diesen Hell in the Cell sein und nicht der Shane McMahon-Spot. Du kannst eigentlich nur alles wiederholen, du kannst alles vielleicht nochmal größer und besser und schöner machen, aber der Mankind-Spot war der erste, den wirst du dich immer erinnern. Die anderen kenne ich irgendwo her. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, dann kommt man, ja, mit Shane McMahon ist da auch mal runtergesprungen. Zweimal sogar. Okay. Aber letztendlich, Mankind wird immer der erste Spot sein, wo man im Kopf hat. Und so, glaube ich, ist es halt eben mit vielen Wrestling-Momenten, die kennt man schon, das ist vielleicht für den Moment ganz nett, aber die vergisst du halt eben auch wieder schnell, weil du dann auch theoretisch auch wieder ans Original quasi, wie in alten guten Filmen, du denkst immer erstmal ans Original, weil das Original ist meistens immer viel, viel besser als das Remake, logischerweise, und so ist es halt irgendwo im Wrestling auch. Du siehst viele Sachen und vielleicht ist es beim zweiten Mal auch viel schöner und viel größer, aber letztendlich, wie gesagt, der erste Spot, der erste Moment ist dann der, auch wie Shawn Michaels damals bei WrestleMania 10 von der Leiter springt, bei diesem Big Splash. Was für krasse Leiteraktion hast du heutzutage schon gesehen, aber an die kannst du dich überhaupt nicht mehr erinnern, aber an diesen Leiter-Spot von Shawn Michaels, dieser Big Splash, erinnerst du dich immer und immer und immer wieder. So geht es mir zum Beispiel.
Alex, jetzt hast du etwas gesagt, was AEW am Ende das Genick brechen kann.
Ja. Möglich.
Ne? Dass eben durch diese Schnelllebigkeit mit dem Stil, den sie arbeiten, sind sie einfach für den Moment hui, aber es bleibt nichts im Kopf. Ne? Das heißt, sie müssen sich über kurz lang, das ist ja das, was ich meinte, sie wissen noch nicht, mit dem Mainstream umzugehen, sie müssen sich eigentlich anpassen, wenn sie langlebig sein wollen.
Ja.
Ja, das ist so. Das ist halt das spannende Element. Wann machen sie es, begreifen sie es oder ziehen sie es durch und verlieren Stück für Stück immer weiter Anhalt? Aber vielleicht klappt es ja auch. Das wissen wir auch nicht. Vielleicht klappt das
vielleicht,
sogar.
Vielleicht kreieren sie ja was, wirklich was ganz Neues.
Ja, vielleicht bauen sie sich komplett neues Klientel auf, von dem wir noch gar nichts wissen.
Ja.
Ja. Hat ja bei Lucha Underground auch ganz gut funktioniert für 2 Staffeln. Ist auch ein völlig fremdartiges Klientel zum Wrestling gewesen. Die dann natürlich auch Wrestling sehen wollten, aber die dann ganz andere Leute geguckt haben, was Lucha Underground mochten, die dann aber gesagt haben, WWE-Produkt, andere Wrestling-Produkte, nee, da fehlt mir irgendwie, Lucha Underground ist super. Vielleicht machen sie was ganz Neues, vielleicht kreieren sie ein Subgenre im Wrestling, wer weiß. Das Elite-Wrestling.
Ja, Gott. Ja, zuzutrauen wäre es ihnen auf jeden Fall.
Ja, theoretisch schon. Also clevere Leute haben sie ja. Vor und hinter den Kulissen. Also, ja. Ne? Schauen wir mal. Jan, Wrestling-Momente.
Ich überlege jetzt so die ganze Zeit, auch außerhalb von WWE, gerade bei New Japan. Gut, da hatten wir jetzt den Kenta-Heel-Turn. Davor war es wahrscheinlich Jay White und Gedo. Vor allem halt Gedos Heel-Turn gegen Kader. Aber dann wird es halt auch schon schwierig. Meistens irgendwas mit dem Bullet Club, wenn sich da was geändert hat an der Spitze.
Aber ich spiele halt aktuell New Japan Pro Wrestling im Fire Pro Wrestling World als Let's Play und begegne dort all diesen Leuten, die du gerade aufgezählt hast. Tanahashi ist mein Fanboy. Von Anfang an. Der weiß genau, aus uns wird ein Star und der muss direkt im Fahrwasser mitfahren. Tanahashi und ich sind so. Also ich mache hier so Handgeste, ne? Ganz weit weg. So. Nee. Also, aber wer das gucken will, sehr gerne auf meinem Let's Play-Kanal vorbeigucken. Da läuft aktuell das Fire Pro Wrestling Let's Play. Eben mit den New Japan Pro Wrestling Heavyweights. Vielleicht mache ich die Juniors da direkt danach. Aber ich bin nach gut 5 Stunden bin ich bei 2,6% Fortschritt. Das ist relativ umfangreich. Also mal gucken, was das wird. Aber Werbung passte gerade, weil New Japan erwähnt wurde. Ja, Jan? Momente? Ja.
Also, wie gesagt, so jetzt so insgesamt so auf alles, was ich gucke, schwierig. Vielleicht vergesse ich auch wieder Sachen. Das ist, glaube ich, auch immer ein großes Problem, dass man manche Sachen dann halt vergisst. Und dann halt immer, wie ihr schon gesagt habt, so die ersten Sachen, wo was passiert ist. Auch so ein Beispiel, das, glaube ich, die meisten, die es gesehen haben, denn wenn man drüber nachdenkt, relativ schnell mal einfällt Money in a Bank, Shelton Benjamin, der die Leiter hochrennt, die in die andere Leiter reingesteckt ist. Mhm. Hatten wir auch hinterher noch ein paar Mal. Aber bei Shelton Benjamin, glaube ich, ist der Einzige, bei dem die meisten noch wissen, dass er es auch gemacht hat.
Ja.
Ja, das nächste ist ja schon in der Defensive, ne? Der Springboard Superkick in dem Gold Rush Tournament bei Raw. Shawn Michaels liegt im Ring, Shelton springt mit dem Springboard, Shawn steht auf, springt direkt in den Superkick 1, 2, 3 vorbei. Da ist er schon in der defensiven Position, der Shelton, ne? Aber das ist halt am ehesten das. Wo macht man einen Wrestling-Moment fix? Macht man den Wrestling-Moment für den Charakter? Oder macht man den Wrestling-Moment für Wrestling? Ist das eine weniger wert als das andere? Oder ist es dadurch, weil heutzutage oftmals Wrestling-Momente für bestimmte Charaktere oder für gewisse Story-Punkte gesetzt werden, so viel schwerer erkennbar, als wenn es etwas ist, woran man sich an Wrestling-Historik sozusagen hangeln kann? Wenn wir jetzt an Momenten durchgehen, von 88 über 90, wir haben jetzt 95 mit drin, wir haben 96 mit drin, da sind wir schon 2004, da ist ein ganzer Leerlauf zwischen. Unsere Momente jetzt gerade, die aufgezählt wurden, zwischendurch nochmal zurück zu 96 mit dem King of the Ring. Es macht natürlich auch Sinn, dass nicht das Ganze inflationär genutzt wird. Aber ich glaube immer noch, dass wir pro Jahr gesehen immer noch wichtig genug Wrestling-Momente kreieren, nicht wir, sondern ganz gerne Wrestling, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ansonsten hätten wir doch, wenn wir zum Beispiel Jahresend-Reviews machen, hätten wir doch gar keine Momente für die Enttäuschung oder Überraschung des Jahres. Das sind doch in der Regel dann Wrestling-Momente. Sie müssen halt als solche bloß definiert werden. Vielen fehlt vielleicht dann der reine Titel, Wrestling-Moment. Aber alles, über das wir am Jahresende reden, ist mindestens einer der Momente des Jahres, ob es dann zu einem historisch gesehen, bisschen pathetisch ausgedrückt, Wrestling-Moment wird für die Ewigkeit. Das ist ein ganz anderes Blatt Papier. Das kann man ja erst viele Jahre später betiteln. Aber ich glaube schon, dass generell immer noch genug Wrestling-Momente passieren, es vielleicht mitunter nur zu schwer wird, in der Fülle an Wrestling solche zu erkennen.
Ja, man die halt für sich selber definiert. Ja. Ich glaube, Kofi bei WrestleMania
definitiv.
Ist definitiv was. Ja. Letztes Jahr Daniel Bryan, der zurückkommt. Ronda Rousey Debüt. Also häufig auch sowas wie Debüts oder halt Comebacks große. Also dann meistens so, dass man das noch mehr auf dem Schirm hat als, ich sag jetzt mal so, bei Matches oder sowas.
Ich sag sogar die Raw Reunion, die Promo von Steve Austin am Ende der Sendung.
Ja.
Das ist wirklich ein Wrestling-Moment. Ich fand das super. Ich hab Pipi in den Augen gehabt. Was will ich denn mehr?
Ja. Da ist also, dann wieder so, für dich ist es mehr einer als genau. Vielleicht für den Nächsten, der genau. Wiederum was anderes. Und dadurch ist dann immer so, dass für jeden, jeder hat dann fünf, an die er sich vielleicht aus einem Jahr erinnert. Jeder hat welche andere.
Ja.
Aber jeder denkt dann so, jo, es gab fünf Momente.
Genau, aber das ist halt die Geschmackssache wieder. Ne? Ja. Die Interessen liegen in verschiedenen Bereichen. Nicht nur was Ligen betrifft, sondern auch was innerhalb der Liga dann, was mich mehr interessiert als ein anderer. Und schon sehen ja wiederum verschiedene Leute verschiedene Dinge. Und das ist ja auch gut so. Ja. Gut, machen wir einen Haken hinter?
Ja.
Wir haben eine AEW-Frage. Nehmen wir an, AEW wird ein ernsthafter Konkurrent für die WWE. Denkt ihr wirklich, dass Konkurrenz das Geschäft belebt? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber es gibt die Aussage von Sean Waltman, glaube ich. Der meinte, Konkurrenz belebt nicht unbedingt das Geschäft, aber Konkurrenz schafft Arbeitsplätze. Und persönlich würde ich sagen, dass diese Aussage mehr zutrifft. Generell über AEW haben wir genug gesprochen. Bleiben wir mal bei dieser Kernaussage hier mit dem Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist das so oder ist das ein reines Schaffen von Arbeitsplätzen? Bleiben wir bei dem Unterteil der Frage, über den Rest haben wir, glaube ich, genug gesprochen. Jan?
Ich sag ja, belebt das Geschäft. Ist nur die Frage, ob es für einen selber das Geschäft belebt. Oder nicht halt für den allgemeinen Markt. Also in dem Fall den Wrestling-Markt, dass da, ich sag mal, vielleicht mehr Geld umgesetzt wird. Aber das nicht unbedingt heißt, dass das jetzt in dem Fall mehr Geld für die WWE bedeutet. Weil halt sozusagen mehr Aufmerksamkeit, mehr Interesse am Wrestling allgemein da ist. Sehe ich auch in anderen Bereichen. Meistens, wenn es nur eine große Firma gibt, die über eine gewisse Zeit das dann, wenn dann was Neues kommt, nicht unbedingt die dadurch unbedingt auch profitiert, sondern eher halt teilweise auch von denen so ein bisschen das Interesse weggehen kann. Zu anderen, zu den Alternativen
hin. Ja, klar.
Aber wenn dann natürlich die Alternativen nicht funktionieren, kann es halt auch passieren, dass die Leute sich schnell wieder zum Marktführer sozusagen hinorientieren. Beziehungsweise beim Wrestling noch mehr als in anderen Bereichen. Ist ja jetzt nicht so, dass, auch wenn das mag jetzt für viele Elite-Fans unvorstellbar sein, aber man kann mehr als eine Liga gucken. Soll Leute geben, Mensch. Die das machen.
Uff.
Jan. Ja. In anderen Bereichen ist das immer schwierig. Wenn du denn da verschiedene Produkte hast, gibt es ja auch bei Videospielen, da ist ja dann auch immer die Frage, ja, die Konsole oder die Konsole oder PC.
Ach, da war alles.
Ja. Möglich, aber machen ja jetzt die meisten nicht. Beziehungsweise, wenn jetzt ein Spiel, ein bestimmtes Spiel haben sie ja dann für eine von den Konsolen, ja. Beziehungsweise für einen PC. Da ist ja dann, nur weil sich mehr von dem Spiel verkaufen, heißt das ja nicht, dass jetzt, ich sag mal, Sony deshalb auch mehr verkauft, nur weil, ich sag mal, die Spieleverkäufe sich verdoppeln, heißt das nicht, dass Sony auch mehr, auch doppelt so viele Konsolen verkauft. Kann genauso gut sein, dass halt die Xbox sich einfach dreimal so viel verkauft. Bei Wrestling ist es halt nicht so, nur weil, wenn das eine mehr geguckt wird, dass dann das andere dadurch weniger hat. Das ist ja nicht der Fall. Also ja, Konkurrenz kann das Geschäft beleben. Bei so Sachen wie der WWE beziehungsweise Wrestling mehr Aufmerksamkeit normalerweise passiert es immer. Auch wenn jetzt immer groß geschrien wird, ja, scheiß WWE, gucke ich nicht mehr, Network ist gekündigt. Die am meisten immer schreien, dass das Network gekündigt ist, schreien das in 5 Wochen später immer noch. Und vergleichen dann doch wieder All Elite mit der WWE, wo man sich dann fragt, ich denke, du hast Network gekündigt. Aber gucken tust du es ja anscheinend doch noch.
Aber das ist ja normal. Ausrichtung am Juggernaut, am Marktführer ist ja ganz normal. Positiv wie negativ. Siehst du in der Bundesliga. Alles, was die Bayern macht, interessiert irgendwie alle. Das ist einfach Quatsch eigentlich und trotzdem ist es so. Und ob du das jetzt gesehen hast oder nicht, alle müssen irgendwie eine Aussage dazu treffen. Und ähnlich ist es halt beim Wrestling mit der WWE. Ob du es liest oder nicht, die meisten Leute fühlen sich gezwungen, irgendwas dazu zu sagen, auch wenn sie keine Berechtigung wirklich haben mehr. So ist das Leben. Der Mehrstong ergänzt noch, der für ihn letzte große Wrestling-Moment war die blutige Becky Lynch bei Raw mit der Nia Jax-Attacke. Das war auch cool. Das hat auch, das merkst du in dem Moment halt, dass das passiert.
Ach ja, der mit der Nase, gut.
Genau,
ja.
Und dann Titeldings und dann Moschale rein in das Match und ne, also was da, aber das ist halt auch, das sind Wrestling-Momente. Ne? Das ist, das merkt man dann, ja, das meine ich wieder mit Gefühl. Ich habe es in dem Moment schon gemerkt, ja, Dachhall kann man nicht erahnen, ist ja auch wurscht. Aber das sind Wrestling-Momente, ja. Wie sie dann steht, oben an der Stage, völlig blutig, Arme breit, ne, also hier gibt kaum noch und so. Das ist halt sowas, ne? Aber das ist auch wieder, es ist halt ein Moment für den Charakter und nicht für Wrestling. Ne? Es ist anders, als es früher vielleicht mal war. Ja, das ist ein perfektes Beispiel für das, was ich vorher gesagt habe. Ja, dann, wo waren wir? Genau, Konkurrenz oder Arbeitsplätze, Stefan?
Sowohl als auch. Ich versuche das mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben zu bringen. Wenn ich eine Firma habe und Leute kaufen mein Produkt, dann kann ich mehr Produkt verkaufen, logischerweise. Und damit ich mehr Produkt verkaufen kann, muss ich ja mehr Arbeitsplätze schaffen. Und es ist sowohl als auch richtig. Und die Konkurrenz, wenn sich Leute entscheiden können, dann strengt es einen persönlich an, das bessere Produkt zu entwickeln, was es auch immer ist. Und wenn man sein Produkt verbessern kann, dann ist Konkurrenz gut. Wenn man sein Produkt nicht verbessern kann, ist Konkurrenz das Schlechteste, was es gibt.
Ja, passt. Alex?
Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Das ist beides richtig. Ich finde halt, wenn du halt keine Konkurrenz hast, dann arbeitest du, da kommst du halt in so einen gewissen Trott rein und arbeitest halt auch nicht mehr, als du musst. Und ich finde eben, wenn du nämlich Konkurrenz hast, hast du auch einen gewissen Druck. Und ich finde, du kannst halt einfach, also klar, es gibt Menschen, die können es nicht, aber ich finde, wenn du gewissen Druck hast, es muss natürlich im Maßen sein, arbeitest du für mich einfach besser und effektiver, kreativer und dadurch ist einfach Konkurrenz hilfreich und ohne, wie gesagt, du hast so einen gewissen Trott, du machst nicht mehr, als du musst, weil es ist ja nichts, warum sollst du mehr machen, als du musst, ist ja auch keine Konkurrenz da und eben wenn du ein Produkt machst und die Konkurrenz macht auch ein Produkt, was einfach besser ist, was besser sich besser verkauft, musst du ja dran arbeiten. Also musst du deine Arbeitsweise auch dementsprechend ändern. Du musst kreativer sein. Du musst ja irgendwas Neues entwickeln. Du musst einfach was Besseres erschaffen. Du musst dich halt mehr anstrengen. Und dadurch ist halt Konkurrenz immer wichtig. Und ich glaube nicht, ich meine, die WWE sagt zwar immer, die AEW ist keine Konkurrenz. Das mag ja auch irgendwo sein, aber auf einer gewissen Art und Weise spricht die AEW halt auch extrem viel Fans. Und den Hype, den die AEW momentan hat, ich glaube, die WWE würde das mit Handkuss nehmen, so, dass sie auch immer so extrem viel Hype haben um irgendeine Story, um irgendeinen Charakter, um irgendetwas. Also deswegen, ich glaube schon, dass die WWE da ein bisschen guckt, ja, AEW hat echt krassen Hype. Hätten wir auch gerne. Wir müssen auch versuchen, irgendwie mal wieder was Neues zu erschaffen. Ist vielleicht schon der erste Anfang jetzt getan mit dem Bray Wyatt-Charakter. Es heißt, man möchte vielleicht auch mal ein bisschen wieder bisschen härteres Produkt zeigen, jetzt nicht über ständig Blut zu sehen ist, aber doch mal wieder ein bisschen in die erwachsene Richtung gehen. Mit SmackDown will man ja eher aufs Wrestling mehr Acht geben, wo es ja auch die letzten Jahre hieß, man möchte eigentlich nur das Augenmerk auf hauptsächlich Entertainment legen, weg vom Wrestling, am besten auch gar nicht mehr das Wort Wrestling benutzen. da hat man sich ja wohl jetzt auch ein bisschen geändert. Eben Fox möchte es ja auch in dem Fall so. Und ja, deswegen sage ich, es schadet auf jeden Fall nicht, dass es AEW jetzt gibt.
Und ich muss auch sagen, haben wir ja jetzt in dem Podcast auch schon mehrfach gesagt, in dem, wo ich mit dabei war, seit dem Stomping Grounds Event ist die Veränderung halt wirklich ganz klar erkennbar. Wenn man dafür so ein Gespür entwickelt, sag ich mal am ehesten, was passiert da gerade und wo könnte das hingehen und das ist anders als vorher. Ich mache das halt an bestimmten Charakteren fest und ich würde sagen, die Veränderung ist jetzt schon erkennbar. Die Events sind gut, SummerSlam ist kein ewig langer Event gewesen, ist auch eine Veränderung, die gut ist. Es ist also kein 8-Stunden-Event gewesen oder ein 7,5, wie es vielleicht auch ursprünglich mal geplant war, sondern es waren 3,5 Stunden SummerSlam mit 2 Stunden Kickoff. Und das sind halt im Vergleich zu den Jahren vorher, wo du sagst, boah, aber eigentlich habe ich keinen Bock auf 7 Stunden SummerSlam. Das war halt einfach nur anstrengend. Und das sind alles Elemente, die so gefühlt in die richtige Richtung gehen. Dazu kommt, dass wir Charaktere wieder haben. Die Wrestler kriegen Ecken und Kanten, kriegen wieder viel mehr Alleinstellungsmerkmal in sich stehend und weniger austauschbar, immer noch austauschbar, aber weniger austauschbar, als es schon war. Und das sind alles irgendwie Veränderungen, die natürlich nicht so holterdiepolter passieren können, sondern Stück für Stück passieren müssen. Und ich bin der Meinung, ich erkenne das aktuell. Und wenn das halt weiterentwickelt wird und weiter so geht, dass sich das in die Richtung entwickelt, die ich da vielleicht schon sehe und vielleicht auch zu gewissen Graden schon unfairerweise sehe und da auch irgendwie etwas generiere, was noch gar nicht da ist, dann ist das trotzdem irgendwie gefühlt die richtige Richtung. Also mal gucken. Ja. Und wie gesagt, so vom Generellen ist es, Konkurrenz belebt das Geschäft, das stimmt durchaus, aber immer nur zu gewissen Graden, weil höher, schneller und weiter als die anderen ist nicht gleich besser als die anderen. Ja, das ist ganz klar wichtig. Besser liegt sowieso im Auge des Betrachters. Wenn beide ein gutes Produkt abliefern, wird es immer einen geben, der sagt, ja, aber. Dementsprechend ist mindestens die Aussage, dass weitere Ligen mehr Arbeitsplätze schaffen, mindestens das ist dann richtig. Ob das jetzt von John Waltman kam oder nicht, ist dann auch egal. Egal, wer die Aussage getroffen hat, die ist garantiert richtig. Und dann kommt wieder das dazu, was ich auch schon mehrfach im Podcast gesagt habe. Es gibt aktuell so viele Ligen wie noch nie, die Festverträge vergeben für Wrestler. Und auch das ist wiederum ein Element, was dazu führt, dass wir eine finanziell starke Wrestling-Szenerie haben. Und dass, wenn du Wrestler bist, es vielleicht nie so einfach war, wie aktuell mit Wrestling Geld zu verdienen. Und du deinen Everyday-Job kündigen kannst und losziehen kannst, Wrestler sein. So wie es sich viele früher mal ausgemalt hatten, aber nicht machbar waren. Du brauchtest den Everyday-Job, von morgens bis abends arbeiten. Das ist aktuell nicht mehr immer notwendig. Es gibt noch genug Leute, die auch noch einen Everyday-Job haben. Aber wenn du sagst, okay, ich gehe den Schritt, ich kündige meinen normalen Job und werde Wrestler, werde Pro-Wrestler, dann ist das aktuell wahrscheinlich so finanziell ergiebig wie vielleicht nie zuvor. Und das ist auch eine schöne Sache. Ja, das ist für uns als Zuschauer Latten am Zaun. Ja, aber für die Leute, die das tun, die uns damit unterhalten, ist das einfach pures Gold. Das muss auch positiv bewertet werden. Ja, für uns als Zuschauer ändert sich dadurch nichts. Aber glückliche Mitarbeiter sind vielleicht auch gut fürs Produkt, wenn die damit ihre Familie ernähren können oder. Und das eben nicht mehr nur bei der WWE möglich ist, sondern eben bei ganz vielen anderen Ligen. Und selbst wenn du Independent Wrestler bist und à la Ligero oder Joey Ryan von Liga zu Liga tingelst innerhalb einer Woche, dann ist es für dich auch absolut möglich, Geld damit zu verdienen und gutes Geld zu verdienen. Ja? Und vielleicht wird das alles nochmal ein bisschen stärker und besser jetzt in den nächsten Jahren. Kann aber auch eben dazu führen, dass Ligen daran kaputt gehen, weil sie nicht in der Lage sind, mit diesem neuen Element Wrestling mitzuhalten. Dass sie nicht in der Lage sind, diese Summen zu bezahlen, die dann vielleicht der neue Standard sind. Das ist wiederum ein Element, was wir dann abwarten müssen, was passiert. Ja. Aber es ist mindestens richtig, dass durch neue Ligen Arbeitsplätze geschaffen werden, für egal wen. Ja. Gut, was für Hobbys habt ihr neben dem Wrestling, ist die letzte Frage von Nico. Stefan?
Fußball schauen, dann ein bisschen Sport machen zurzeit, dann noch Theater spielen und natürlich dumm daherreden. Das mache ich auch ganz schön.
Mit den wechselbaren Zungen.
Richtig.
Richtig.
Jan. Meistens mit gespaltenen.
Jan.
Ja, Passivsport. Davon sehr viel. Klar, Fußball ganz vorne, aber auch Football, Baseball, bisschen Rennsport mit dabei. Sonst Japan. ist eigentlich alles abgedeckt, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Meistens in gezeichneter Form.
Okay. Alex.
Ja, Passivfußball, also die aktive Karriere ist seit ein paar Jahren vorbei. ja, Sport mache ich auch, aber meistens gehe ich nur ein bisschen joggen, so 2-3 Mal die Woche. Ansonsten, ja, Podcast kann man, muss man auch mal dazu sagen, ist ja auch ein Hobby inzwischen. Und ja, und ich sammle erst Schuhe.
Das ist ja ungewöhnlich, ne?
Also, ja, wisst ihr, wer auch Schuhe sammelt?
El Bandi,
ACH.
ACH sowieso und Kodai Busch.
ACH heißt jetzt übrigens Jordan Miles.
Ja. Okay.
Ja. Ne, wollte ich einfach, wollen wir das gerade einführen, weiß ich auch nicht. Aber es passt halt einfach, ne? Aber das liegt übrigens nicht an den Schuhen, sondern einfach, weil er großer Fan von Michael Jordan ist.
Das ist der.
Bei mir am ehesten neben dem Wrestling Comics. Superhelden-Comics in der Regel, ob Marvel oder DC, ist eigentlich wurscht. Deswegen haben wir auch Nerdhurt Radio, da meine Comic-Reviews. Deswegen genauso wie Alex am ehesten auch natürlich das Podcasten. Im Moment natürlich im Nerdhurt Radio ein bisschen Pause, Zwangspause wegen der Gesundheit. Habe ich ja vorher schon mal erklärt, so ein bisschen mit den Nerven, so ein bisschen am Ende gewesen. Inzwischen baut sich das Stück für Stück wieder ein bisschen auf. Deswegen ganz klar, Comic-Lesen ist das nächste größere Leidenschaft. Das nächstgrößte danach sind dann wahrscheinlich am ehesten Videospiele, die aktuell ein bisschen größer in der Gunst sind, weil es mich besser ablenkt. Also ich spiele sehr gerne an der PS4 oder am PC irgendwas, keine Ahnung, alles Mögliche eigentlich. Das bezieht sich dann wiederum am ehesten auf Streams, die es auch hier auf dem Kanal gibt, twitch.tv/matzeoes. Da gibt es immer mal wieder, in der Regel freitags, sonst hatte ich auch ganz gerne noch die Mittwochs mit dazu, das passt aktuell nicht, auf jeden Fall freitags im Moment und sonst zum Wochenende Multiplayer-Geschichten irgendwie mit anderen dann aus der Gruppe zusammen. Freitags in der Regel irgendwelche Story-Spiele, einfach generell, um mich abzulenken und je mehr Leute daran Spaß haben, desto besser. Ansonsten Serien, Filme und ja, ich habe vor kurzem gerade geschrieben, dass ich kaum noch Musik höre. Früher habe ich bei Hobbys immer noch Musik aufgezählt, aber inzwischen muss ich sagen, ich höre so wenig Musik, das ist am ehesten die Einzugsmusik der Wrestler, wenn die zum Ring kommen. Ist ganz komisch, ich höre Hörspiele immer noch every now and then zum Einschlafen. Was aktuell am ehesten die Sherlock Holmes Chronicles und Offenbarung 23 sind. Aber Musik als Musik, selbst dass ich mir eine CD anmache oder so, passiert. Aber generell so auf YouTube oder so, ich höre einzelne Lieder oder kriege irgendwie einen Hieper, habe einen Ohrwurm, höre mir das Lied kurz an und dann ist das wieder gut. Ist ganz komisch. Musik ist irgendwie nicht mehr so ganz das Hobby, ist ein bisschen überholt, weiß nicht warum. Aber ja, das wäre so das meinige. Und das meiste von dem, was ich halt als Hobby habe, kann man am ehesten auch auf meinen Kanälen halt verfolgen. Also ist halt Wrestling hier im Wrestling Talk Radio. Es ist das Spielen auf dem Let's Play-Kanal und im Stream. Und es ist das Comic-Zeugs dann eben im Nerdhurt Radio. Das heißt, ich mache eigentlich meine Hobbys, trage ich ein bisschen mehr nach außen. Das ist auch ganz gut für mich. Ablenkungsfaktor ist groß. Es macht mir Spaß. Und wie gesagt, in den meisten Fällen gilt halt, je mehr Leute ich damit abhole und je mehr Leute damit Spaß haben, was ich da produziere, desto mehr macht es mir dann auch wieder Spaß. Also das ist alles irgendwie Win-Win. Gilt aber generell eigentlich als reine Ablenkung für mich, für Krankheit, für Schmerzen, von Schmerzen. Das heißt, ich bin eigentlich nur in der Position, dass ich etwas suche, was mich an dem Tag, in der Tagesform, in der ich mich gerade befinde, am ehesten abholt. Und das ändert sich eigentlich tagtäglich. Und dafür ist die Auswahl gut, dass man viele Hobbys hat, weil irgendwas holt dich in der Regel ab von all dem. Du musst vielleicht zwischendurch mal probieren, aber irgendwas funktioniert am Ende. Und das ist auch ganz gut so. Ja. Und Leidenschaft habe ich halt für alles von dem. Wrestling, denke ich, merkt man, Herzblut immer noch, auch wenn ich weniger gucke als sonst, aber es liegt mir halt einfach im Herzen. Es wird auch auf ewig auch wahrscheinlich die Leidenschaft Nummer 1 bleiben. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Wo soll das herkommen? Gut, dann fragt der Christian, Grüße an den Eiswürfel, wir haben uns lange nicht gesehen, Keule, müssen wir wieder Zeit, ne? Ist das Wrestling heute wirklich schlechter als früher oder sind wir einfach durch die Masse übersättigt und verwöhnt? Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal heute erwähnt, Jan.
Nein.
Was nein? Schlechter geworden.
Nein, nicht schlechter geworden. Mhm. In-Ring-technisch sogar deutlich besser. Punkt.
Mhm. Also ist es eher übersättigt und verwöhnt.
Es ist halt, wie so immer, die gute alte Zeit wird halt massiv verklärt. Mhm. Die meisten, die sich heute denn über die gute Attitude Era und dass die ja unbedingt zurückkommen muss, auslassen, sollten mal so die Wars von 4 Wochen hintereinander aus der Zeit gucken. Mhm. Und dann hoffentlich versuchen, mal objektiv zu bewerten, was ihnen davon wirklich gefallen hat und was nicht.
Ist halt so, ja. Ist halt die populärste Ära des Wrestlings, ne? Denn auch mit dem Monday Night War und so. Das ist dann einfach so. Dann vergessen Leute, was dann tatsächlich im Produkt passiert ist. Das haben wir auch so oft schon in unseren Time Machines gesagt, dass die Erinnerung halt klar ist. Bei mir ist es ja auch so. Ich stelle ja auch bestimmte Ehren über andere und das ist auch nicht wirklich fair und legitim. Aber das ist halt mit Sachen, mit denen man aufwächst, mit denen man dann am ehesten angebandelt wird an das Genre Wrestling oder an die Liebe zum Wrestling daran gewachsen ist oder wie auch immer, dann kriegt man das im Kopf auch nicht raus, dass das dann gar nicht so gut sein soll, wie mir das gefallen hat damals. Und das ist auch gut so. Aber es ist halt oftmals auch nicht wirklich fair, weil, ja, vor allem die Attitude Era ist halt im Gegenteil, da ist kaum was Goldenes bei, was glänzt. Es ist einfach nur wahnsinnig populär und was die Attitude Era halt gut gemacht hat, war das Publikum war halt so geil. Ja, die haben halt einfach Bock gehabt. Die waren laut, die haben Schilder gehabt und alles peng, pum, paff, ne? Und wenn das heute immer noch so wäre, dann würden die meisten über Raw und SmackDown noch gar nicht mehr meckern. Weil wenn das Publikum das feiert, habe ich automatisch als Zuschauer viel mehr Bock auf das Produkt, egal ob mir das gefällt oder nicht, weil ich mitgezogen werde. Ja? Aber das gibt's halt heutzutage eher seltener. Ja? Alex?
Ja, sehe ich genauso. Also Wrestling ist viel, viel besser als damals, spektakulärer vor allem, viele Stile inzwischen, also du wirst eigentlich es gibt inzwischen so viel Stil, du wirst von irgendeinem Stil abgeholt, also da ist für jeden was dabei und einfach der Punkt ist, es ist einfach, die Leute sind viel zu verwöhnt, die haben halt inzwischen, die Auswahl ist halt inzwischen sehr groß, das haben wir ja vorher besprochen, man sieht halt viel, auch in den jungen Jahren, also früher, wie ich angefangen habe, gab es halt die WWF und die WCW und dann irgendwann habe ich auch ein bisschen ECW geguckt, da gab es nicht viel, aber heutzutage, wenn du jetzt im Wrestling anfängst zu gucken, hast du halt direkt mal das kann ja gefühlt 20 Ligen aus England und nochmal deine 5-6 Ligen aus Amerika und Japan ist noch da und du siehst halt, du kannst theoretisch sehr viel sehen im jungen Jahren und dadurch wirst du dann irgendwann verwöhnt, weil du denkst, so, ja, okay, das war ein netter Stable-Spot, aber habe ich in der anderen Liga auch gesehen, da war aber noch eine Leiter dazwischen und noch 18 Stühle aufgestellt und eine Glasplatte. Man wird halt einfach verwöhnt. Und das kann auch gar nicht mehr spektakulär genug sein, haben wir ja auch vorhin gehabt, mit normalen, keine Ahnung, Poison Runner zum Beispiel. Nein, der muss jetzt am Apron-Rand gemacht werden und am besten noch einen Stuhl irgendwo mit eingeklemmt. Also wie gesagt, die Wrestling-Fans sind viel zu verwöhnt und deswegen wird auch viel zu schnell kritisiert, auch an Sachen, die einfach gut sind. Da wird trotzdem dann rum kritisiert. Also deswegen, man kann es auch den Leuten inzwischen auch gar nicht mehr wirklich recht machen.
Wir haben am Wochenende gerade, das passt halt ganz wunderbar gerade rein, wir haben an dem SummerSlam-Wochenende, letztes Wochenende, haben wir so ein bisschen altes Material im Network geguckt, so ein paar Superstars-Ausgaben. Und da war unter anderem Virgil gegen der Berserker. Und als direktes Folgematch war Randy Savage gegen Ric Flair um den World-Title. Und beide Matches aufeinander endeten in einem Screw-Finish. Und trotzdem sagst du dir, hey, das war gar nicht mal so schlecht. Ja, also Virgil gegen den Berserker hat irgendwie 4 Aktionen, ansonsten ist das nur Crowdwork. 4 aktive Aktionen, einer davon war ein Dropkick von Virgil. Das Flair gegen Savage Match ist halt auch eigentlich nur Crowdwork. Die machen effektiv eigentlich gar nichts. Und ganz ehrlich, wer würde sich gefühlt anmaßen, an einem Ric Flair gegen Randy Savage Match zu humpeln? Ja, also das ist echt krass. Also, das ist jetzt nicht Edited Era, sondern das ist nochmal weiter vorher. Ja, es war 93, Anfang 93, Mitte 93. Mitte 93
92.
August 93, glaube ich.
Haben 92.
Wir 92?
93 war Flair schon mit dem WCW. Nach dem SummerSlam 92 war das. Mit der Knieverletzung.
Kann sein, August 92 dann. Oder was? Aber da war Lex Luger mit dabei. Und Lex Luger ist erst beim Rumble 93 debütiert.
Nee, Luger war auch nicht dabei.
Bei der, was wir jetzt geguckt haben, doch.
Was?
Die Superstars-Ausgabe. Du warst nicht hier. Wir haben eine Superstars-Ausgabe geguckt, bei der hatte Lex Luger ein Match, dann kam Virgil gegen den Berserker und der Main-Event war Ric Flair gegen Randy Savage.
Aber nicht um den Titel.
Das weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, der
Titelwechsel war 92.
Dann
Lex Luger war dann der World Bodybuilding Federation.
Ich habe halt gleich gesagt, irgendwie passt das zeitlich alles nicht, dann haben wir vielleicht irgend so eine Kollektion geguckt, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Weil ich glaube, Tobi hat es angemacht. Ich habe gar nicht gesehen, was wir geguckt haben. ich dachte eigentlich, wir hätten eine Superstar-Sendung geguckt, aber kann auch sein, dass wir so eine Super-Tape oder sowas, so eine Kollektion geguckt haben. Ja. Das passte für mich auch zeitlich, habe ich gleich gesagt, irgendwie, hä, das ist in derselben Sendung? Habe ich noch zu Micha gesagt, irgendwie ist das komisch, aber weil, gut, aber,
so dachte, 93, ja, war der, drauf, ne? 93 war der Berserker schon weg und Virgil stand in der U-Bahn und verkauften seine Autogramme, also.
Okay, ja, dann wird das so ein Zusammenschnitt gewesen sein, was wir da gesehen haben, was einfach nacheinander lief, aber irgendwie eine Kollektion von irgendwas war, vielleicht ein Best-of oder was auch immer. Nur muss rausfinden, was das für eine Kollektion war. Egal, aber Fakt ist aber, es waren halt mehrere Screw-Finishes und trotzdem war es halt gut und stell dir mal heute vor, es würde innerhalb der WWE-Sendung in drei aufeinanderfolgenden Matches Screw-Finishes geben. Ja, also keinen klaren Sieger, alles endet im DQ, die Faces gewinnen am Ende, ja, das würde halt in der Theorie, egal ob es gut ist oder schlecht ist, würde keinem gefallen. Also die wenigsten, allen wenigsten.
Es reichte schon ein Double-Countout im WWE-Titelmatch.
Ja. Build-up zum nächsten Match. Oh Gott, wie können sie nur Cliffhanger bauen? Die bösen, ja. Bösen. Naja, aber so ist es halt. Alle verwöhnt. Deswegen würde ich auch am ehesten da mitgehen. Verwöhnt ist das richtige Wort. Übersättigt ist das nächstbeste Wort. Es ist zum Teil sehr schade, dass Leute Geld ausgeben und keinen Bock haben auf das, was sie da gerade gucken. Bestes Beispiel war jetzt gerade am Wochenende mit Toronto. Letztes Wochenende, ne? Also das war ja unterirdisch. Die geben da Heidengeld für aus und sitzen dann dort und, weiß ich nicht, haben die effektiv keinen Spaß? Wollen sie keinen Spaß haben? Begreifen sie nicht, wie Wrestling funktioniert? Wenn ich Bock habe und das bisschen nach außen trage, ein bisschen Stimmung mache, ein bisschen laut bin, wenn es nur Klatschen ist, dann haben die im Ring vielleicht auch noch mehr Bock. Warum begreifen die das nicht? Wrestling ist eine Synergie aus dem, was das Publikum bietet, was die Wrestler aufgreifen können. Und umgekehrt. I don't get it. Also Toronto wird sich, glaube ich, auf Jahre hinweg Pay-Per-Views versaut haben. Das wird die WWE erst leider, wir gehen sie nicht mehr hin. Und völlig zu Recht. Das waren nämlich, beide Shows waren echt gut und auch das bei dem Breakout-Turnier hier mit, was jetzt bei NXT war, mit Jordan Miles gegen Cameron Grimes. Da war nichts. Als ob da keiner drin ist in der Halle. Uff, habe ich gedacht, was ist denn los mit euch? Leute. Ja, ganz schlimm. Aber gut, deswegen passt am ehesten, wie gesagt, übersättigt. Man hat einfach viel zu viele Möglichkeiten. Es ist normal geworden, die Leute zu sehen. Es ist nichts Besonderes mehr, die Leute zu sehen. Und deswegen sind sie verwöhnt. Das eine Wort ergibt das nächste. Ja. Und deswegen, ja, es ist nicht schlechter als früher. Es ist wahrscheinlich sogar viel besser. Die Leute haben nur verlernt, es zu erkennen. Das ist sehr schade. Aber es ist, wie es ist. Gut, bleibe beim Eiswürfelmann.
Ich habe noch nichts gesagt.
Ach, entschuldige bitte, dann mach doch.
Weil ich muss das unbedingt sagen, es fällt mir schwer, aber genau das, was der Alex sagt, ich muss ihm recht geben. Das war's.
Das, ja, muss auch mal gesagt werden. Ja. Alex, freust du dich jetzt?
Ach, ja, es geht.
Magst du jetzt, Stefan, ein bisschen weniger, mehr?
Ja, ich mag ihn noch weniger.
Ein bisschen mehr, weniger. Ja, gut. Wird es noch einmal Stars à la Ric Flair, Undertaker und Co. geben, die auch nach Jahrzehnten riesige Reaktionen ziehen? Oder wird es nur noch kurzzeitige Runs an der Spitze geben und somit keine wirklichen Megastars mehr? Stefan?
Ja, es wird die Stars geben, aber die Höhen eines Austins wird nie jemand mehr erreichen, schätze ich mal, oder ein Hogan. Flair ist wahrscheinlich der bessere Wrestler von allen dreien, wobei man bei Austin auch streiten kann. Aber er war nicht so groß, weil er mehr der kleineren Ligen waren. Ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken kann. Es wird immer mehr große Stars geben, aber die ganz großen, die ich ja genannt habe, wird es so nicht mehr geben. Befürchte ich.
Jan?
Ich bin mir da nicht so sicher. Also aktuell ist vielleicht John Cena so der, ich glaube auch in 10 Jahren, wenn der auftaucht, kriegt er noch seine Reaktion, so wie es halt heutzutage Michaels, Triple H, Orton sag ich schon, Rock, Austin, Hogan und so kriegen. Aber dass die natürlich nicht mehr die Sachen erreichen wie früher. Ich meine, Hogan darf man halt auch nicht vergessen, der war halt über ein Jahrzehnt so der Fixpunkt im Main Event. Also, da gab's halt nichts anderes.
Was ja siehst, wenn es heutzutage gemacht wird, also ja. Heutzutage ist es schon ein paar Jahre her, aber mit John Cena wird das dann Schablone F-mäßig Hogan gebaut und das gefällt nach 2 Jahren dann keinem mehr.
Ja.
Sieht man bei Becky Lynch. Mhm. Wird auch weniger.
Und es ist halt ein Unterschied. Ich meine, rein von den Auftritten her ist das am Ende vielleicht sogar dasselbe wie ein Hogan, der, ich sag mal, 5 Jahre am Stück alles wegdominiert von oben weg. Wie wenn jetzt, ich sag mal, ein Lesnar oder ein Reigns das mal ein Jahr machen. Gut, Lesnar, ich weiß, schlechtes Beispiel. Oder nehmen wir jetzt mal eine Becky Lynch bei den Damen im letzten Jahr. Haben die im Zweifel, hat eine Becky wahrscheinlich mehr Auftritte gehabt in dem Jahr, als das Hogan, ich sag mal, in den 80ern hatte, so ungefähr für die WWE, wo er alles wegdominiert hat. Aber wenn du halt 10 Jahre lang immer denjenigen vor Augen hast als den Topmann, dann hast du den halt auch in 20, 30 Jahre später immer noch, denkst du denn halt da zurück an die 10 Jahre so ungefähr. Während halt ein Jahr Becky Lynch ist dann in 5 Jahren ist dann halt die nächste, die halt mal ein gutes Jahr hatte.
Ja, stimmt soweit. Alex?
Schwierig zu sagen. Es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wo sich das Wrestling jetzt hinentwickelt. Sollte es wirklich mal noch einmal so einen richtigen Wrestling-Boom geben, wo die Ratings dann hochsteigen bis ins Unermessliche, quasi, also wie die Attitude Era, weil du dann halt vielleicht deine ein, zwei Wrestler hast, die da an der Spitze stehen, die könnten sich vielleicht durchaus entwickeln. Ob die jemals einen Austin oder The Rock erreichen, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite weißt du auch nicht, ob du jemals vielleicht mal so einen Charakter wie eine Art Rock hast, der unglaubliches Charisma hat und Ausstrahlung, der gut am Mic ist, der Leute unterhält. Weiß man nicht. Also vielleicht werden die erst geboren. Das kann man halt auch nicht ausschließen, was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert im Wrestling. Und daher kann man jetzt schlecht sagen, ob also ein Rock, Austin, Hogan, das ist schon ein Maßstab. Ich glaube, es wird nicht mehr dazu kommen. Zumindest, glaube ich, solange ich lebe, glaube ich, wird es keinen mehr geben, der da drüber kommt. Die nächste Stufe wäre dann für mich schon John Cena irgendwo. John Cena, Taker. So, das sind so ein D-Kaliber. Bret Hart, HBK. Das ist ja so das nächste Level, aber das ist dann so eher so ein Maßstab, wo ich sage, das könnte durchaus erreichbar werden. So. Also da würde ich mal nicht ausschließen. Die Austin, wie gesagt, Austin Rock Spitze, das glaube ich, ist unerreichbar. Mhm. Zumindest in den nächsten 20, 30 Jahren.
Ich würde sogar die Zeitspanne kürzer machen. Es ist halt schwierig, weil man nicht weiß, wie es sich entwickelt. Ne? Ja. So wie du gerade sagst, wenn AEW jetzt gut genug wird, dass sich dort ein Rating-War ergibt und Interesse in generell Wrestling so groß wird wie die letzten Jahre eben nicht mehr, dann baust du ja automatisch Interesse in die jeweiligen Charaktere, die dann die Liga tragen. Ob das sei es jetzt WWE mit Raw und SmackDown oder sei es AEW mit ihrer Show. Das heißt, die Wrestler, die dann zu diesem Zeitpunkt on top sind, sind auch wiederum die, die wir in 5 oder 10 Jahren als die Top-Draws bewerten werden aus dieser Phase. Entwickeln die sich dann so zu dem, was wir damals als Macho Man, Warrior, Hogan hatten, Flair, Funk oder dann in Folgegenerationen mit Jericho, Rock, Taker und wie sie nicht alle heißen, gerne auch Hunter und Shawn und Bret. Also das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Das sind alles ganz, ganz große Namen. Dazu muss man aber auch immer sagen, all die ganzen Folgegenerationen von den Leuten, die ich gerade genannt habe, wollten auch jeweils nicht Ric Flair, Hulk Hogan, Randy Savage oder The Warrior werden, sondern sie wurden eben zu Shawn Michaels, Bret Hart und The Rock und Chris Jericho. Das heißt, auch die Folgegeneration hat jetzt nicht das Ziel, Rock, Austin, Hogan zu werden, sondern hat das Ziel, Orton, Cena, Batista zu sein. Und die Folgegeneration hat wiederum nicht das Ziel, Cena, Batista oder Orton zu sein, sondern hat das Ziel, keine Ahnung, Adam Cole zu sein, hat das Ziel, Johnny Gargano zu sein, hat das Ziel, Bray Wyatt zu sein. I don't know. Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, was aus diesen Leuten wird, weil wir nicht erahnen können, in was für eine Popularitätsgeneration nochmal Wrestling generell und dadurch auch WWE rutschen könnte. Und das heißt, das Potenzial, da das immer Gott gegeben ist, dass das so passieren könnte, würde ich sagen, ich würde es einfach nicht ausschließen, weil wir haben schon verrücktere Dinge im Wrestling gesehen, als dass ein weiterer Boom entsteht, wo keiner mehr damit rechnet. Denn die Attitude Era ist ja völlig out of nowhere passiert. Das war ja zu einem eigentlichen Tiefpunkt des Wrestlings. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, viele sehen den tiefsten Punkt des Tiefpunktes, wie es nur sein kann im Wrestling aktuell. So, also ist es doch Gott gegeben, dass genau jetzt in einem Tiefpunkt die nächste Hochphase entsteht. Und dann sind es die Leute, über die wir dann wiederum in 10 Jahren reden werden, die diese Ära, die diese Zeit geprägt haben, die wir jetzt schon gerade sehen. Und das wird sich dann bloß zeigen, wer das dann ist. Also, ich wäre da sogar weitaus gebender, also so offenherziger, dass wir, glaube ich, relativ nah dran sind, solche Megastars zu erleben. Und das meine ich bei beiden Ligen. Denn ein Kenny Omega, ein Pentagon bei AEW, vielleicht sogar, weil der ultra populär ist, ein Jon Moxley, sind Charaktere, wenn denen die und die richtigen Leute hinterherlaufen und die richtige Masse hinterherlaufen, dann auch noch das in den Ratings und den Geld widerspiegelt, dann sind das Top-Draws. Dann reagiert die WWE und dann laufen da am Ende, wie ich eben schon gesagt habe, dann läuft da die Undisputed Era als in Anführungsstrichen NWO-Verschnitt, ja, und haben halt einen Adam Cole da ganz oben und der wird halt mega populär als Heel und du hast ein Gegenstück dazu, wer auch immer das dann sein wird.
Velveteen Dream.
Das hoffe ich bitte nicht.
Charismatisch und ähnlich.
Ja, für die Promos könnte er den Rockspot übernehmen, was dann MJF bei AEW übernimmt.
Ja.
Ne? Muss er abwarten, Tee trinken. Er ist ja jung genug und kann sich noch in so viele Himmelsrichtungen entwickeln. Ne? Aber solche Leute brauchst du dann halt auch, die dann das Ganze mit Charisma und allen möglichen anderen Wrestling-Elementen verstärken, was du sonst Gutes siehst. Und deswegen glaube ich, dass wir solche Topstars, Megastars aktuell sogar schon sehen, es nur nicht realisieren, weil das zu nah vor uns steht. Und erst in der Retrospektive erkennbar wird, ach Mensch, na guck mal an, das habe ich alles mitbekommen und da war ich noch dumm. Ne, also, ich weiß es nicht. Das kann in 3 Wochen schon ein ganz anderes Wrestling-Produkt sein und dann sagst du dir, oh, wie geil das gerade alles ist und es ist ja eigentlich nichts anderes als vorher, bloß auf einmal passiert irgendwas, was out of nowhere kommt und alle Welt redet über Wrestling, über das, was gerade passiert ist. Hast du gesehen und du bist mittendrin. Und deswegen ist dieses, während es passiert, etwas zu bewerten, wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, wir haben ganz aktuell, habe ich ja vorher schon mal gesagt, so viel Potenzial für eine solche Entwicklung, wie wir es eben über viele, viele Jahre nicht mehr hatten. Aufgrund der Situation, dass das restliche Jahr 2019 so spannend ist, wie es nur sein kann. Wie entwickelt sich alles? Wo stehen wir am Ende des Jahres? Was bringt 2020 als das bisher wahrscheinlich dann geldbringendste Wrestling-Jahr der Geschichte für 2020 dann? Also da ist so viel Potenzial drin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir stehen vor dem Element, dass wir weitere solche Top-Leute kreieren. Und dann meine ich auch das Level des John Cenas. Und mal schauen. Vielleicht ist es am Ende wirklich ein Bray Wyatt. Ich weiß es nicht. Ich würd mich darüber freuen, glaube aber fast nicht, dass sein Level dem standhalten wird, sondern er wird eine Momentaufnahme sein. Aber er ist die Blaupause für das, was wir dort für die Zukunft sehen. Nicht vom reinen Gimmick, sondern wie ein Wrestler präsentiert werden muss. Dafür könnte man die Blaupause Bray Wyatt sehr, sehr gut benutzen. Auch für die nächsten Wochen und Monate und Jahre. Ja. Gut. Haben wir. Dann next one von Christian immer noch. Indie-Promotions haben in den vergangenen Jahren immer mehr an Bekanntheit gewonnen. Immer mehr kleine Ligen haben es ins große Rampenlicht geschafft und ziehen immer mehr Leute an. Was glaubt ihr, wie in 5 bis 10 Jahren die Indie-Landschaft aussieht und ob es vielleicht neben AEW noch weitere Ligen, eine weitere Liga schafft, zumindest für einen Moment für die große WWE als Gefahr zu wirken? Alex.
Schwierig. Ja gut, im Endeffekt heutzutage, wenn wir genug, mit AEW ging es ja auch recht schnell. Du hast einen dicken Geldgeber und wenn der Geldgeber Bock hat auf eine Wrestling, dann ist die halt ganz schnell erschaffen. Und, ja, und wie gesagt, wenn man genug Geld zahlt, dann kommen auch die Stars. Und, deswegen ist es immer möglich, dass so hier Wrestling-Ligen wie AWs ganz schnell kommen können. Vielleicht ist es auch irgendwann so ein Modetrend von den ganzen Scheichs und Multimilliardären in der ganzen Welt, die jetzt Bock haben auf Wrestling und gründen einfach mal eine Wrestling-Liga. Ja. Ist ja so ähnlich wie im Fußball, wo man jetzt einfach mal anfängt, Fußballmannschaften zu kaufen und zu investieren, weil das gerade Trend ist.
Also vielleicht sagen, Fußball ist tot, Wrestling ist in.
Ja. Investiert jeder erstmal in Wrestling-Ligen und auf einmal hast du mega, mega Konkurrenz für die WWE, weil die alles so viel Kohle in die Produkte buddern. Ja, keine Ahnung. Der Indie-Bereich wird halt interessant. Man muss einfach abwarten, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, was die Indie-Ligen machen. Es ist ja jetzt gang und gäbe, wie wir es ja mehrfach heute schon erwähnt haben, eben feste Verträge zu verteilen. Das war ja damals vor ein paar Jahren auch noch undenkbar, außer von der WWE. Inzwischen macht es jeder, man will die Leute langfristig binden und exklusiv an seinem Produkt binden. Ja, da muss man eben gucken und dann muss man auch ein gewissen Blick auf die Talente haben, die jetzt eben die Freelancer sind, und da muss man dann auch dann schauen, wer die besten Scouts haben und die besten Talente dann zu sich holt und wer die größten Stars daraus macht. Und wenn Ring of Honor einen guten Blick hat und bekommen die vielleicht 3-4 Talente, die sie innerhalb von kürzester Zeit zu Megastars aufbauen, auf einmal boomt der ganze Ring of Honor Markt wieder quasi. Da hast du halt die neuen AJs, die neuen Samoa Joes und wie sie alle heißen. Also es kann ganz schnell gehen. Es gibt so viele Wrestler auf der Welt. Das kann sich ganz schnell entwickeln. Es ist echt schwer, irgendeine Prognose zu geben, wie sich das Wrestling entwickelt. Momentan sieht es zwar gut aus.
Alex, vor allem deswegen, weil sich das Wort Independent verändern wird. Oder sich gerade verändert.
Ja, wenn es irgendwann noch Independent so gibt in der Form.
Genau, weil eben eines der ursprünglichen mal vergebenen Kriterien für Independent Wrestling war eben zum Beispiel auch keine Festverträge. Ja. Und jetzt hast du aber Ligen, wie zum Beispiel die aktuelle National Wrestling Alliance, wie Major League Wrestling, die damals auch Independent waren, wie Ring of Honor. Und das sind jetzt 3 Ligen, die eigentlich bisher als Independent galten, aber unter dieser Definition gar nicht mehr Independent sind. Das heißt, die Independent-Ligen beginnen erst eine Etage tiefer. Und da sind wir bei Jans AIW, sind wir bei AAW, sind wir bei Beyond Wrestling, sind wir bei dieser Ebene, bei Combat Zone und bei vielen weiteren in der Riege. Das heißt, das reine Independent-Wrestling verändert sich ja gerade auch enorm.
Ja, vielleicht, ja, wie gesagt, gibt es vielleicht gar kein Independent-Wrestling mehr in der Form. Und das heißt dann eben, keine Ahnung, wie es dann heißen wird, aber vielleicht stirbt auch dieses ganze Independent-Wrestling in der Form einfach aus. Und es ist einfach gang und gäbe, Festverträge zu unterschreiben. Möglichkeiten hast du ja immer, dass du jetzt sagst, du darfst auch weiterhin irgendwo anders auftreten. Das ist ja bei Moxley, er darf ja wohl auch woanders auftreten, aber eben AEW hat trotzdem das letzte Wort. Und wenn die können es dann quasi entscheiden. Aber ich denke mal, das wird so eher die Zukunft sein, eben feste Verträge mit durchaus Möglichkeiten, anderweitig aufzutreten, aber so dieses typische Independent Wrestling, glaube ich, wird es nicht, solange da Geld fließt und viel Geld fließt, wird es auch dementsprechend die Verträge dazu geben. Also deswegen glaube ich, dieses ganze Independent Wrestling wird sich gewaltig verändern, und sollte AEW Erfolg haben, dann wird es eine ganz interessante Sache sein. Dann wird sich das ganze Wrestling im Indie-Bereich nochmal gewaltig ändern, und das wird interessant. Und die WWE muss dann wiederum darauf reagieren. Also das wird
auch nicht. Eigentlich müssen sie nicht.
Müssten sie natürlich nicht. Gut, machen sie aber trotzdem, allein durch diese ganze Sache mit UK, NXT und so weiter, da möchte man ja auch eine gewisse Liga an Fans ansprechen. Also die entwickelt sich ja doch trotzdem weiter. Also NXT wird es wahrscheinlich auch so nicht geben in der Form, wird es den Indie-Markt nicht geben. Man möchte natürlich diese gewissen Fans auch irgendwie abholen. Deswegen hat man in NXT entwickelt, eben mit den Indie-typischen Indie-Darlings von damals, die hat man alle geholt, die Kevin Owens und Sami Zayn und die ganze Bank halt, hat man ja auch nicht aus Spaß und der Freude gemacht. Man hat ja schon gemerkt, dass da einiges geht im Indie-Bereich, und deswegen hat man dann sein eigenes quasi WWE-Indie-Produkt erschaffen. Also das hat sich da schon enorm entwickelt und ist eben mit UK-Markt, und es hieß ja, es soll noch mehr nur NXT-Sachen geben in Südamerika und Japan, und das ist ja auch alles, die Entwicklung geht ja auch dort weiter. Also
Mexiko, Deutschland. So viele Ideen, aber alles nur Ideen oder Gerüchte, whatever, ne?
Eben, ich glaube, natürlich möchte man auch irgendwo in Japan auch eine Konkurrenz für New Japan irgendwo aufbauen. Das ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Dorn im Auge, dass das New Japan so gut abliefert und dass die halt so viel Hype auch generieren. Das möchte man wahrscheinlich dann auch in Japan machen. Und dann wird es dann endlich die Japan geben. Da versucht man dann die Okadas und die Bushis und Tanahashis und wie sie alle heißen, irgendwie abzuwerben, egal wie.
Also.
Sanadas, ja, das ist ja diese jungen Talente. Also, das wird auch so der nächste Schritt dann sein, den nächsten Markt zu erobern. Also, ja, es ist sehr interessant, dieses ganze Wrestling.
Sanada soll ja tatsächlich Interesse daran haben. Also, er sei unzufrieden, was? Heißt es. Unzufrieden mit dem, wie die Atmosphäre sich verändert hat innerhalb New Japan Locker Rooms. Und er sei nicht der Einzige, heißt es, der mit dem, ja, wie man dort miteinander umgeht, einfach nicht mehr das ist, wie er sich wohlfühlt. Und deswegen wohl die Fühler in andere Richtungen ausstreckt. Ob das am Ende WWE wird, ist egal. Aber der Fühler ist ausgestreckt und er sei nicht der Einzige. Heißt es.
Okay. Okada.
Nee. Das Problem ist wohl der neue Geldgeber bei New Japan. Der soll wohl ein bisschen zu aggressiv mit den Leuten umgehen.
Okay.
Ist das dieser Niederländer ist das, glaube ich, oder? Mm, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und der soll da wohl ein bisschen zu viel Radau machen. Und das gefällt den Leuten nicht, weil ihnen Dinge gesagt werden, mit denen sie nicht so richtig umgehen können. Und dafür soll dann halt die Stimmung Backstage nicht ganz so toll sein. Und es gibt den einen oder anderen, der sich sagt, mein Wert ist höher, als dass ich mir das geben muss, also gucke ich woanders hin. Ob das am Ende nur ein Mittel ist, um zu sagen, gib mir mehr Geld, dann bleibe ich. Oder ob es effektiv wirklich so ist. Ne? Da müssen wir abwarten. Aber das Gerücht gibt es und deswegen ist das Sanada, und da sind wir ganz ehrlich, wenn sowas an die Öffentlichkeit drängt, dass die WWE angeblich Interesse an Sanada hat und das an die Öffentlichkeit kommt,
steigt der Markt
automatisch. Ganz ehrlich, nee, aber dann ist auch was Wahres dran. Wenn sowas durchkommt.
Gut, die WWE ist aber auch in jedem interessiert irgendwo.
Ja, aber ne, dann, wie wir vorher schon mal irgendwie gesagt haben, an jedem solcher Art von Gerüchten ist immer auch ein Fünkchen Wahrheit. Ansonsten wäre es als solches nicht da.
Das ist richtig.
Ja, aber was am Ende dann bei rauskommt, ob, ne? Wie gesagt, kann ja auch am Ende Druckmittel sein von den Wrestlern selbst innerhalb von New Japan. Gib mir einfach ein bisschen mehr Geld, dann halte ich meine Fresse. Dann nehme ich das hin, dass mir der da oben nicht gefällt. Macht mir trotzdem Spaß genug, als dass ich hierbleiben möchte. Also, ne? Das ist ja alles, wie es immer ist im Wrestling. Ja, dann sind wir immer noch bei den Indie-Ligen. Jan.
Kannst du die Frage nochmal?
Kann ich nochmal? Was glaubt ihr, wie in 5 bis 10 Jahren die Indie-Landschaft aussieht und ob es vielleicht neben AEW noch weitere Ligen als Konkurrenz zur WWE gibt im Groben?
Ich glaube, vorhin war auch das Wort Gefahr gefallen. Konkurrenz im weitesten Sinne, vielleicht Gefahr, ist AEW ja nicht mal. Konkurrenz und Gefahr würde ich da auch definitiv nochmal großes Unterscheidungsmerkmal. Die WCW war zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse Gefahr, weil es da WWE auch nicht gut ging. Aktuell müsste schon die Hölle zufrieren und Schweine fliegen langen, bevor die WWE in irgendeine Gefahr kommt. Also da müsste schon sehr, sehr viel passieren. Dass da, glaube ich, auch 5 bis 10 Jahre fast nicht reichen. Ja, ähnlich wie Alex gesagt hat, innerhalb von 5 Jahren kann alles theoretisch passieren, was neue Ligen angeht. Wie er gesagt hat, es braucht nur sich einen Geldgeber finden. Dann ist das theoretisch möglich, auch aus, auch wenn ich sagen muss, aus dem aktuellen, aus der aktuellen Perspektive her, deutlich unwahrscheinlicher, selbst mit einem potenten Geldgeber, als es noch vor einem Jahr gewesen ist. Einfach weil der Pool der Leute aktuell ein bisschen ausgeschöpft ist in Nordamerika. Weil halt alle möglichen Ligenfestverträge raushauen. Das heißt, die großen Namen sind eigentlich zu 90% irgendwo unter Vertrag. Und gerade bei der WWE im Zweifel halt auch so lange, dass du halt sagen kannst, okay, innerhalb der 5 Jahre, außer die schmeißen halt die Leute raus, kannst du es dir halt auch knicken, da irgendwen verpflichten zu können, der auch nur einigermaßen relevant ist. Mhm. Aber ja, wie gesagt, mit dem richtigen Geldgeber ist theoretisch immer viel möglich. Wenn da jetzt in Nordamerika ein Geldgeber kommt, der einfach sag mal die 20 wichtigsten Leute von New Japan plus noch ein paar Leute aus, was noch so übrig ist im Independent-Bereich, was ohne Vertrag rumläuft, dann hast du auf einmal auch eine schlagkräftige Truppe zusammen. Aber aus den Ligen, die jetzt, sag ich mal, so da sind, dass da jetzt auf einmal einer aus dem Dornröschenschlaf nochmal erwacht, glaube ich nicht. Also vor allem nicht halt.
Ja, vor allem also nicht Ring of Honor, nicht NWA, aber auch ein Geldgeber im Hintergrund.
Nicht auf das Niveau, dass man sagen kann, dass dieses Konkurrenz, ich meine, im Moment ist es ja nur so ein Wunsch, Schrägstrich Erwartungsding von der Größe her wie All Elite.
Oder Impact bricht komplett durch, dass alle erkennen auf einmal, dass das ja echt gut ist.
Oh, ich glaube, da ist bei Impact auch jetzt so das Ding so ein bisschen abgefahren.
Ja, schade, einfach, ne? Weil das
ja, weil halt
negativen Credo und dann.
Ja, weil halt da so ein bisschen die Spirale. Ich meine, da gibt es ja auch Anzeichen, dass es wieder nach oben geht, wenn das stimmt, dass die einen neuen TV-Vertrag jetzt auf AXN. AXS?
Nee, ja, AXN ist richtig, glaube ich.
Da, wo halt auch aktuell zum Beispiel
New Japan läuft.
Mhm. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt nach oben. Aber halt, es ist halt noch ein weiter Schritt, um auf so einen Sender wie TNT zu kommen.
Ja, absolut. Weil halt dann am Ende da wieder dann der größere Geld-Influencer fehlt, der dir diese Brücke aufmacht, ja, dass du diese Möglichkeit überhaupt erst bekommst.
Und halt auch, wie gesagt, also gerade so die, ich sag mal, Mainstream-Namen, die dir dann halt auch helfen, bei so einem großen Sender unterzukommen und dir halt auch so eine Quote von, ich sag mal, wenigstens eins, denn vielleicht nicht garantieren, aber zumindest in Aussicht stellen. Mhm. Die sind halt, die sind sowieso jetzt weg. Also, da war eh kaum einer auf dem Markt und ich glaube, die sind jetzt alle irgendwo. Also da müsste wirklich schon jemand kommen und dann massiv in eine der Ligen investieren. Ich glaube, das Sinclair wird nicht verkaufen so schnell. Selber will er nichts reinbuttern. Ich weiß nicht, ob Anthem bei Impact wirklich die Ambitionen hat, da viel Geld reinzustecken. Scheint nicht so zu sein. Die wollen das lieber auf gesunden Füßen stehen lassen. Dass da jetzt einer von außen nochmal kommt. NWA kann ich absolut noch nicht einschätzen, aber auch da fehlen im Zweifel halt die Namen. Mhm. Ich weiß nicht, ob so Magnus.
Ja, das ist halt die Frage, warum macht man also NWA hat halt eigentlich die Kooperation mit Ring of Honor gehabt, aber haben sich halt dagegen entschieden, das darüber hinaus fortzuführen und bauen tatsächlich was Eigenes wieder und trennen sich wieder von, oder haben sich wieder von Ring of Honor getrennt. Wo du eigentlich gedacht hast, Mensch, eigentlich ist das eine wunderbare Kooperation und die NWA-Title irgendwie ähnlich wie damals vielleicht auch bei NWA TNA dann tatsächlich im Produkt von Ring of Honor austragen zu lassen, wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber sie wollen halt was Eigenes machen und vielleicht wollte Ring of Honor auch was Eigenes machen. Vielleicht ist das am Ende dann wieder das Ego-Prinzip. Selbst auf kleinem Level willst du dich vielleicht nicht mit anderen so zusammenhängen, wenn die Gedankengänge und die Ausrichtung Wrestling so verschieden sind. Aber bei den beiden sage ich mir am ehesten, da wäre eine Kooperation sinnvoller gewesen, als jetzt gegeneinander zu gehen. Mhm. Aber es ist, wie es ist, ne?
Ja, da können auch hinter den Kulissen, weil die, sag's mal so, die Leute, die am Ende einer Spitze der jeweiligen Ligen stehen, nach dem, was man so mitkriegt, vielleicht auch politisch gesehen nicht kompatibel sind.
Ja.
Also gerade in den USA sind da halt die Lager auch so weit auseinander, dass man sich da gerne Spinnefeind ist. Und dann nicht unbedingt miteinander arbeiten möchte.
Ja, ja. Okay. Stefan fehlt noch, ne?
Ja. Also ich habe schon sehr viel gesagt. Ich will nur ganz kurz anweisen, also ich glaube, es werden die nächsten paar Jahre immer mehr Independent liegen, werden ja aus dem Boden sprießen, aber wie es halt in der Evolution so ist, nur die Starken überleben und es werden auch wieder weniger. Und zum Thema Konkurrenz für die WWE, ja, also ich sehe AEW noch nicht als Konkurrenz. Das dauert mindestens 5, 6, 7 Jahre, bis da irgendwie eine wirkliche Konkurrenzsituation entsteht für mich. Also nicht jetzt im Kleinen, also NXT gegen AEW, sondern wirklich gegen die Hauptshows angehen. Aber es ist ja nur meine bescheidene Meinung.
Ja, die Konkurrenz ergibt sich automatisch darauf, dass du auf demselben National Television Erreichbarkeit Blub agierst wie die WWE und dadurch automatisch eine Alternative bist. Und das baut, ob das jetzt ein erfolgreiches Produkt wird, ja oder nein, egal. Es baut ein Konkurrenzlevel, was bisher nicht da war. Ja? Und deswegen Konkurrenz. Ja.
Es kommt halt immer darauf an, wie man Konkurrenz definiert. Wie in der Bundesliga, theoretisch alle 18 Mannschaften in der Bundesliga sind Konkurrenten, wenn es um die Meisterschaft geht. Wenn man jetzt die Bayern fragen würde, vielleicht Dortmund.
Hallo, wir spielen im Mittelfeld rum. Ja. Halbe Saison haben wir gegen Abstieg gespielt, also nur mal langsam.
Ja, dann halt fragt die Dortmunder und die sagen, ja, Leipzig. Dann wird es aber auch schon so konkurrenztechnisch schwierig. Also, wie gesagt, immer wie man es definiert.
Immer, am Ende muss ARD erstmal abliefern. Ja. Und dann gucken wir weiter. Über Konkurrenz, hey,
vielleicht muss sind die Ende des Jahres schon wieder machen. Zu.
Ja, wer weiß. Aber naja, gut, dafür ist der Geldgeber wahrscheinlich zu stark, als dass dem passieren würde.
Ja, außerdem aber, haben die Verträge. Genau. Kommen sie wahrscheinlich auch nicht so einfach raus.
Deswegen würde ich am ehesten sagen, erstmal abwarten und ne, wenn wir Ratings bekommen, können wir vergleichen. Vielleicht auch ungerechtfertigt vergleichen, aber ne, dann haben wir Werte, mit denen wir arbeiten können. Und bis dahin, glaube ich, sollten wir alle uns selber einen Gefallen tun und ein bisschen die Füße stillhalten. Ist ja nicht mehr lange hin. Ist ja gute 2 Monate noch. Und dann können wir über sowas alles wirklich effektiv endlich mal reden. Obwohl wir gefühlt irgendwie schon in den letzten halben Jahr nichts anderes machen. Die letzte Frage vom Eiswürfelmann ist, wie lange hält sich die XFL diesmal?
Keine Ahnung. Da stecke ich zu wenig drin.
Das länger
als letztes, sag ich mal. Ja, mindestens 2 Saisonen haben sie die schon doppelt.
Ja. Und fertig. Ich hab auch nicht wirklich Ahnung, muss ich sagen. Kann ich nicht zu sagen. Also,
ich glaube, nur, dass es so ein
Projekt ist und dass ja. Da diesmal wohl auch mehr Leute drinstecken, die mehr Ahnung haben und Vince auch ein bisschen was abgibt von der Idee und dass das diesmal auch ein bisschen besser geplant werden soll und blub. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall 2 Saisons, was auf jeden Fall schon effektiver ist und mehr ist als das letzte Mal. Aber darüber hinaus habe ich keine Ahnung.
Da die erste, soweit ich es mitgekriegt habe, auch keine Vollsaison ist, sondern erstmal noch so ein bisschen auch Richtung Probelauf ist und halt noch nicht, glaube irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, verkürzt oder kleiner, oder dass im zweiten Jahr noch neue Teams dazukommen würden, gehe ich auch mal davon aus, dass zumindest eine zweite Saison dann noch läuft. Ansonsten kann ich den US-Markt auch zu wenig einschätzen.
Läuft da die XFL auch auf WWE Network?
Nee.
Nee. Die haben einen Sender, wo die Spiele ausgetragen werden. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht mehr welcher. Inwieweit das auch offiziell
war. Der Chris ist sogar im Chat und sagt, die Frage war mir als Spaßfrage gedacht. Okay. Machen wir uns also zu viele Gedanken, wollte er damit sagen.
Aber ich glaube, die hatten erst einen relativ guten Deal auf irgendeinem Sportsender. Aber ja, wie gesagt, also 2 Saisons, ja, da muss man halt sehen.
Chaka. Gut, Alex, müsst du was ergänzen?
Es gibt keine Konkurrenz zur NFL. da ist die WWE schon groß im Vergleich zu den Indie-Ligen, aber eine NFL ist einfach der Juggernaut schlechthin. Es wird nichts geben, was mal annähernd da rankommt. Und das, was annähernd rankommt, ist wiederum College-Football. Und selbst da, glaube ich, würde die XFL nicht rankommen. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner ein drittes Football-Produkt brauchen. Also ich kann es beim Besten mir nicht vorstellen, dass es länger als 2-3 Jahre maximal. Und dann wird man sich überlegen, was schreibt man für Zahlen? Und wenn man da sieht, dass man da keine wirklich schönen Zahlen schreibt, dann wird das Produkt auch ganz schnell wieder eingestampft.
Ja. Mal gucken. Aber andererseits braucht es in Deutschland so viel Fußballligen und trotzdem guckt irgendwie gefühlt jeder alles. Also das ist halt, weiß ich nicht, ein gewisser Markt ist ja da. Aber ob der Markt auch wirklich offen dafür ist, so ein Entertainment-Football-Produkt zu akzeptieren, das ist halt die nächste Frage. Ne? Schauen wir mal. Chris schreibt noch immer, in einen Quarterback haben sie schon. Ja, damit kannst du ja auf jeden Fall schon mal 0,35 Teams füllen. Gut, das waren die Fragen vom Krishan. Jetzt würde ich sagen, haben wir noch genau einen. Ich habe schon mal eine Frage für euch, dass ihr euch Gedanken machen könnt. Ich habe nämlich gerade gesehen, wir sind bei über 6 Stunden inzwischen.
6,5, ja.
Ja, wir sind bei 6 Stunden, 10 Minuten sind wir aktuell. Das heißt, ich überlege gerade nebenher, bauen wir das Q&A in 3 Teilen rauswerfend? Dass ich, keine Ahnung, kommenden... wie habe ich jetzt gedacht, Mittwoch, Freitag, Montag oder so release und dann in drei Teilen und dann ist es nicht ganz so erdrückend. Könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, frage ich euch nachher nochmal. Die Frage geht aber auch an euch da draußen. Ich werde das nachher noch auf der WTR-Seite posten, wie euch das besser gefällt, ob ihr am Ende einen 7-Stunden-Podcast wollt oder lieber einen in drei Teilen aufgedröselten auf mehreren Release-Tagen. Ja? Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen und dann klären wir das gleich am Ende der Sendung nochmal so ein bisschen. Der letzte, der Fragen gestellt hat, ist nochmal der Burger.
Yay! Und
das sozusagen sein letzter Take. Was hat euch in den letzten 2 Jahren WCW am besten gefallen? Letzten 2 Jahre WCW sind am 1.99 2000 und der Anfang von 2001 bis in den März hinein. Das nochmal kurz aufgeklärt. Und ja, Stefan.
Da habe ich schon fast mal geguckt. Es war irgendwie noch die Berlin-Zeit und dann irgendwie verließ es mich. Also kann ich so nicht beantworten.
Jan, ein Verlies ist hier ein Dungeon.
Das ist ein gutes Wort, ja.
Verlies. Ja, danke, Stefan.
Dankeschön.
Besser spät schön als nie.
Ja, wir klären das. Ne? Ja, gut, dann Jan, direkt, nächster.
Die finale Ausgabe.
Weißt du, die letzte waren endlich vorbei oder weil sie echt gut waren?
Sowohl als auch Plusmoment. Ansonsten, ich überlege gerade, die letzten Jahre bei der WCW, boah, hat man das in Deutschland noch so voll sehen können?
Ich glaube, das lief bis zum Schluss. Also das Einzige, was ich mir jetzt noch erinnerte, wäre David Arquette wird World Champion. Das ja, könnt ihr sofort sagen. Aber sonst...
Weil ich irgendwie so mir relativ sicher bin, dass ich gerade die ich sag mal so die letzten 1-2 Jahre auf jeden Fall die Pay-Per-Views nicht mehr so, also so, zum Beispiel hier Sid und sein
Einbruch?
Ja, das zum Beispiel vielleicht, oder kann das sein, dass das damals bei Premiere oder so Sport DF1 oder wie das hieß? Mhm. Also da bin ich mir, aber wie gesagt, ein paar Sachen habe ich gesehen, das Finale ist finale Ausgabe von Monday Night War habe ich gesehen. Monday Night War. Nicht Monday Night War. Ah, oh, es war furchtbar damals mit den Namen. ja. Aber das war ganz nett in dem, ich glaube, Club war das, wo da so die verschiedenen mehrere Pools waren. Daran kann ich mich noch erinnern. Da waren sie öfters mal.
Spring Break.
Genau.
Panama City.
Ja. Waren immer waren wieder so Shows, wo da auch Pay-Per-Views zum Teil ja stattgefunden haben in diesem Setting sozusagen, genau. Ja, Alex.
Das ist eine gute Frage. Wenn ich mal jetzt im Jahr 2019 mir einen alten Pay-Per-View anschaue, denke ich mal so, was hat dir eigentlich daran Spaß gemacht damals? aber eigentlich bin ich schon mal drauf gekommen, weil ich habe WCW, die damalige Zeit, habe ich geguckt, da war ich 10, 12, so in den Dreh, also noch ein Kind, du wusstest eigentlich noch gar nicht, was Wrestling ist, wie das funktioniert, und so im Nachhinein sind es einfach so gewisse Kindheitserinnerungen und deswegen findest du es einfach gut damals. So, wenn du es jetzt guckst, findest du es eigentlich scheiße, weil du ja das Wrestling verstehst, aber es waren einfach damals so Kindheitserinnerungen. Eigentlich waren es ja schöne Kindheitserinnerungen, weil damals als Kind dachtest du, das ist ja alles voll cool und David Arquette, den kennst du als Schauspieler da irgendwie und der ist jetzt auch nochmal Champion. Das ist ja irgendwie voll lustig und voll interessant und da dachtest du auch noch, dass Goldberg cool wäre, weil der halt alle kaputt macht und er ein guter Wrestler ist, weil er ihn besiegt. Deswegen ist er automatisch gut, ne? So denkt man ja als Kind. Und deswegen war halt die WCW-Zeit, die Schlusszeit eben so, so für mich so Kindheitserinnerungen einfach, wo ich dann doch immer denke, ja, es war halt doch einfach damals, war es halt irgendwie schön, obwohl es eigentlich scheiße ist, wenn man genau drüber nachdenkt, aber Kindheitserinnerungen sind halt immer schön. Deswegen findet man halt irgendwie WCW doch schöner. Wenn man natürlich älter ist, ich weiß nicht, Mats, du wirst aber jetzt ein bisschen anders drüber denken, weil du auch etwas älter bist. Aber für mich persönlich war es einfach die Kindheitserinnerung, deswegen denke ich, deswegen gucke ich auch nach wie vor ab und zu mal einen alten Pay-Per-View mit etwas Charme.
Ja, das Problem ist, ich war halt schon älter, als es passiert ist. So vom Prinzip, dass mich das damals schon so ein bisschen angebiedert hat, was dort zum Teil geliefert wurde. Ich muss aber sagen, dass trotzdem, ich habe halt alles durchweg immer geguckt. Also es war halt immer irgendwas noch bei, was einen irgendwie mitgenommen hat. Größtenteils waren es am ehesten die Wrestler, die dort dann zu dem Zeitpunkt aktiv immer noch waren. Ich habe natürlich noch nicht alles geschnallt, so von wegen, wieso, weshalb, warum Dinge so funktionieren, und Wrestling-Wissen entsteht ja dann auch erst gerade so richtig, dass man das alles ein bisschen mehr aufgreift. Aber ich muss halt sagen, so die Elemente um Benoit und Eddie, Latino World Order, das hat mir gut gefallen. Ich fand auch die bekloppte Fehde zwischen diesen, ja, wie hießen denn, New Blood gegen die Old Age Outlaws. Hieß nie so, ich glaube, ja. Oder so.
Millionaires Club, oder?
Ja, Millionaires Club, aber Old Age Outlaws war das Team, ne? Das waren Terry Funk und ich weiß schon nicht mehr. Auf jeden Fall hießen die auch irgendwie. Das war halt ganz klare dann Dings. Aber das fand ich halt auch eigentlich ganz gut. Ich muss halt sagen, ich fand diese bekloppte Art Wrestling irgendwie mega unterhaltsam. Und dieses nicht vorhersehbare Fernsehen, was Vince Russo halt immer wieder sagt, Fernsehen muss unvorhersehbar sein. Und es war halt so durch, das konntest du gar nicht vorhersehen. Da konntest du einen Wrestling-Kopf haben, noch und nöcher, aber da war noch ein bekloppterer Mensch am Werk und deswegen konntest du gar nicht vorhersehen. Und das ist ein Element, was mega unterhaltsam ist. Das wird auch heute noch funktionieren, zu gewissen Graden. Deswegen, weiß ich nicht, ich bin von vielem, von dem, was die WCW in den letzten 2 Jahren ihrer Existenz gemacht hat, doch eher abgeschreckt, merkt dann aber zwischendurch, wenn ich das dann sehe und vor allem auch so für eine Time Machine und sowas, wenn wir das dann im Akkord gucken, dann ist das zu einem gewissen Grad unterhaltsam. Auf völlig bekloppte Art und Weise, und zum Glück war es dann bald vorbei danach, aber es hat seine Berechtigung. Und ja, ich weiß nicht, da sind so viele Ideen bei gewesen, die aber dann eine Woche drauf dann schon wieder gecancelt wurden und dann gab es Gimmickwechsel oder Gesinnungswechsel, die eine Woche drauf wieder ad acta gelegt wurden, und du musstest einfach nur sowas von die Augen und die Ohren aufhalten beim Gucken, dass du nichts verpasst. Es war zum Teil sehr anstrengend, und das ist halt am Ende auch das, was ja am ehesten auch dann dazu geführt hat, dass Leute abgesprungen sind, weil es halt sehr inkonsequent war. Es war halt, zum einen war es schlecht, so 30-Sekunden-Matches und davon 5 am Stück oder so. Und ja, aber ansonsten, jede Wrestling-Phase hat eben auch Hochs, und die letzten 2 Jahre der WCW hatten dann davon nicht mehr so viel, aber da sind dann eben zum Beispiel auch die Deutschland-Events bei, mit Axel Schulz, der in einem Submission-Move bis 3 zählt, ja, und das ist auch alles hier, Millennium Final und sowas, ne, also auch natürlich sehr viele Erinnerungen dann dabei, weil man natürlich wahnsinnig viel mit dieser Zeit dann verbindet, und ja, ich traue mich gar nicht wirklich was Schlechtes zu sagen, weil es irgendwie, ja, es hat so viel auf den Deckel bekommen über die Jahre hinweg, aber wenn wir dann gucken, wer sich dann alles spalten hat im Nachhinein von diesem, was WCW war und zu was die dann geworden sind, immer noch danach, dann kann das auch alles insgesamt so schlecht nicht gewesen sein. Starbildend war es immer noch. Natürlich mehr mit den Alteingesessenen, die nochmal ein letztes Hurra wollten, aber es wurden eben auch, wenn wir rückwirkend gucken, es wurden auch genug Leute aufgebaut. Natürlich nicht innerhalb der WCW, sondern für dann den Nachhall, größtenteils in der WWF, aber es hat halt auch irgendwie funktioniert. Und so ein unterhaltsames Produkt, was so völlig bekloppert ist, das ist irgendwie auch gar nicht ganz cool. Aber es war natürlich nicht das, was sie sein wollten. Sie wollten ja nicht Slapstick-Wrestling sein. Sie wollten ja ernsthaftes Wrestling sein. Das waren sie nicht. Und ja, da kommen diese ganzen On-the-Pole-Matches durch und bekloppte Käfig-Matches mit aufeinander gestapelten Dingen. Dann kriegt der wieder Kettengürtel, dann wechselt der Gürtel hin und her, gefühlt jede Nitro zu Pay-Per-View-Ausgabe, und zu Thunder nochmal wechselt der World-Title von DDP zu Goldberg, zurück zu Ric Flair, wieder zu Goldberg, zu Vince Russo, zu Kevin Nash, zu Goldberg, zu Diamond Dallas Page. Und also gefühlt alles in einer Woche. Und das sind alles Sachen, die, ne, wenn ich eine Sache rausheben würde, würde ich am ehesten, das freut jetzt Sven, wahrscheinlich den World Title Run von Scott Steiner nehmen, der eigentlich auch kein World Champion war zu dem Zeitpunkt, aber den Gürtel bekam und das wahnsinnig gut gemacht hat. Ja, das wäre vielleicht am ehesten dann auch das, wenn ich mich auf eine Sache spezialisieren müsste, dann wäre es der Big Papa Pump Run als World Champion. Das war echt gut. Das war ja schon letzten Meter. Gut. Dann nächste Frage. Haben wir alle? Ja, ne?
Ja.
Denke, ne? Gut, wir haben noch 4 Fragen. These: Impact ist die zurzeit beste amerikanische Liga. Eure Meinung? Ich habe vorhin schon gesagt, stimme ich zu? Also dementsprechend, ich würde aktuell sagen, ja, stimme ich zu. sehr abwechslungsreiches, sehr unterhaltsames und schlichtweg nahezu an der Perfektion grenzendes Produkt. Es kann nicht immer allen jedes gefallen, aber das Impact-Produkt bietet von allem dem, was ein Wrestling-Produkt haben muss, Stand jetzt im aktuellen Wrestling das meiste und das abwechslungsreichste Produkt mit guten Stories, mit tollem Storytelling, mit guten Leuten am Kommentar, mit guten Leuten im Ring. Ich sag, ich stimme zu. Alex.
AEW. Bietet alles, was ich als Wrestling-Herz vorstellen
kann. Das, was ich gerade gesagt habe. Und genau.
Nee, ich bin da raus. Ich gucke halt Impact und Weeklies gibt es in Japan nicht. Deswegen, ich kann da nichts dazu sagen.
Okay. Dann ist es bei Stefan und Jan nicht viel anders, ne?
Also ich verfolge auch keinen Impact. Mag sein, wenn ich Nicole höre und Sven, dann muss ich dir recht geben, dass es so ist. Aber wie gesagt, ich verfolge es nicht.
Ja, macht es dann schwierig, was zu sagen. Jan?
Ja. Ja, ne? Aber ich finde es interessant, dass Alex bei All Elite alles kriegt, was er als Wrestling-Fan will. Also will er eigentlich gar nichts. Weil er gibt ja nichts.
Alex ist mit wenig zufrieden.
Ja. So. Ja, nach seine Freundin auch. Ha! So, jetzt haben wir den auch noch untergebracht.
Das W bei AEW steht ja für wenig.
Ach so.
Das wusste ich nicht. Alles extrem wenig.
Alles ein bisschen wenig, okay. Mehr Buchstaben, schade. Gut, noch eine These von Burger. Jordan Devlin wrestelt den Sommer seines Lebens nächstes Jahr im Main Event Hauptkader. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt, 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 Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Nein.
Nein.
Ich sag auch nein.
Vielleicht und nein.
Okay, also auf das letzte Jahr Main Event habt ihr jetzt alle auf Nein reagiert, ja?
Nee, ja. Auf Hauptkader.
Ja, auch nein.
Okay. Ja, das sowieso. Glaube ich, das, also innerhalb von einem Jahr im Hauptkader, glaube ich nicht. Dafür ist er bei NXT UK noch nicht etabliert genug.
NXT UK im Main Event, ja, in einem Jahr, mit Sicherheit. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
Ist er ja wahrscheinlich jetzt schon nah dran. Also, wrestelt ja genau dahingehend. Deswegen habe ich ja vorhin auch schon zwischendurch gesagt, dass ich irgendwie den Walter Title Run, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Jordan Devlin, ich wusste nicht, dass die Frage noch kommt, aber der würde ich am ehesten dahin sehen. Also, der aktuelle Produkt am ehesten, der dem nahe kommt. Oder Ilja, ich weiß es nicht. Also, aber vom reinen Aufbau her ist Jordan Devlin weiter aufgebaut. Um so. Die zweiten Teil der Frage noch mit reinzunehmen, wrestelt den Sommer seines Lebens, sage ich nein, weil letztes Jahr noch besser war. Ist natürlich schwierig, haben weniger gesehen. Der ganze OTT-Run mit den Titelmatches gegen Setz Wrestler XY ein, das war hervorragend. Erst hat er sich die Karte raufgewrestelt, dann wurde er Champion und dann hat er alle weggebumst. Und vor allem in Matches, die nacheinander, wo du gefühlt hast, ein Match ist besser als das nächste. Und die Jordan Devlin Matches bei OTT aus 2018 sind herausragend. Gut, das geht bis in 2019 natürlich. Immer noch eigentlich bei OTT stark, stark, stark. Deswegen, wenn das jetzt bezogen ist auf das, was Jordan Devlin aktuell bei OTT und NXT UK macht, dann würde ich sagen, war 2018 sogar besser als 2019. Ja, aber nur meine ganz persönliche Meinung. Ansonsten das Main-Event-Ding Richtung NXT UK. Ja, Hauptkader, weiß ich nicht. Ich glaube, von NXT UK gehst du erstmal zu NXT. Und von NXT gehst du vielleicht Richtung Hauptkader. Deswegen ist die Brücke innerhalb von 12 Monaten zu schlagen, 2 Rosterwechsel vielleicht ein bisschen zu knapp. Ist er ein Typ dafür, der auch im Main-Roster mit so einem Gimmick, mit so einem Stil funktionieren würde? 100%ig. Wann das passiert? Werden wir sehen. Ist die Fluktuation innerhalb des NXT UK-Kaders groß genug, um dann einen gut aufgebauten Jordan Devlin ziehen zu lassen? Abwarten, Tee trinken. Kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Vielleicht bleibt er auch ewig bei NXT UK. Und wird das Aushängeschild und wird der Trainer innerhalb des Performance Centers und was weiß ich. Vielleicht wird er nie weggehen. Keine Ahnung. Potenzial in alle Richtungen, offen, klar. Schwierig zu beantworten. Aber Jordan Devlin ist saustark. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn er derjenige welche ist, der dann Walter entthronen wird. Klar, ich würde mich persönlich noch mehr freuen, wenn es Ilja wäre. Oder wenn sogar irgendwie ein Split mit Imperium entsteht oder so und Axel hat am Ende das große Gold. Das würde mir persönlich noch besser gefallen. Aber am Ende ist es mir eigentlich Latten am Zaun. Hauptsache, ich sehe gutes Wrestling. Und Jordan Devlin ist aktuell ein Garant dafür. Deswegen sind eigentlich alle Vorzeichen auf positiv gestellt. Ja. Gut. Eure Meinung zur Fehde Sami Callihan gegen Tessa Blanchard. Wird ein bisschen schwierig, wenn ihr Impact nicht gesehen habt, ne?
Aber ich mag beide ganz gern und ich weiß, was beide können. Und ich habe tatsächlich ein paar Matches gesehen. Zumindest teilbar Highlight-Clips. Also für ein Intergender-Match oder Story war das echt gut.
Muss man wirklich sagen. Eine der Fehden des Jahres. Also,
das würde ich tatsächlich, ich werde das nochmal nachschauen auf jeden Fall.
Der reine Build-Up, dass erst Tessa so out of nowhere kommt und man so denkt, ah, hier so mal ein Intergender-Match gegen Sami Keller und dann wird er sie wegbumsen. Ja, dann kommt dieses starke Match bei Slammiversary. Genau. Und so eine Art Respektbekundung, du denkst, dass die irgendwie auf derselben Seite stehen, dann sind sie in diesem Wildcard-Turnier auf derselben Seite. Dann turnen sie wieder irgendwie mehr oder weniger im selben Moment gegeneinander, wo sie beide dieselbe Idee hatten, mehr oder weniger, vom Prinzip. Und das Ding geht halt weiter. Und jetzt ist es halt Tessa Blanchard gegen OVE.
OVE. Ohio versus Everything.
Das ist so gut. Also, ich bin grundsätzlich nicht der größte Fan vom Intergender Wrestling, wenn ihr das wisst. Aber das Ding ist echt gut. Also, wir haben letztes Jahr schon gesagt, Sami Callihan gegen Eddie Edwards, eine der Fäden des Jahres. Und wieder ist Sami Callihan in einer der Fäden des Jahres. Er muss was richtig machen.
Hör zu, Sven. Er macht was richtig.
Vieles wahrscheinlich sogar. Also, was reines Storytelling betrifft und die Promos von Sami Callihan sind sau stark. Das Wrestling muss nicht jedem gefallen. Ja? Aber was Erzählungen betrifft, die zu diesen Matches führen, hat er gegen Eddie Edwards bewiesen, dass er es kann und zeigt er jetzt gerade, dass er gegen Tessa Blanchard das auch kann. Also, mindestens das kann Sami Callihan. Und ich glaube, er kann noch viel mehr. Und ein bisschen unter Wert verkauft oftmals. Und wie gesagt, 2 Jahre in Folge in Fäden des Jahres stecken, kann es nicht so schlecht sein. Ja, also mir gefällt es richtig gut. Und das, obwohl ich kein Freund von Intergender Wrestling bin. Das sollte eigentlich schon, glaube ich, Aussage genug sein. So gut ist es dann tatsächlich. Und vor allem, dass es Main Events sind. Ne? Also, dass das die Hauptfehde aktuell bei Impact zieht und jetzt halt auch noch dann die OVE-Mitglieder mit einbezieht und weitergeht und jetzt kriegt Tessa Hilfe und also es ist stark, stark. Gut, dann letzte Frage und die ist ein bisschen schwieriger und ihr müsst ein bisschen denken. Es passt wunderbar für eine letzte Frage. Rookie des Jahres 2019. Kandidaten. Michael Oku, Leon Ruff, Shooter Umino und Scotty Davis. Eure Meinung, eure Kandidaten. Und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung.
Darf ich anfangen?
Ja.
Ich weiß nur Shooter Umino und den Rest kenne ich nicht. Also ist für mich Shooter Umino der einzige Rookie des Jahres. Drum, leichte Antwort für mich.
Ich habe halt noch Leon Ruff auf dem Radar durch den, also bei Evolve. Ne, gerade Tekken-Titles gewonnen bei der Evolve-Show zusammen mit AR Fox. Ansonsten habe ich Leon Ruff auch nicht so unbedingt auf dem Radar. Ich habe 3 Matches oder so davor gesehen. Die anderen beiden kann ich nicht mal zuordnen. Ich hab Scotty Davis. Sag mir gar nichts. Kann ich nicht zuordnen. Michael Oku habe ich zumindest schon mal den Namen gelesen, aber habe ich nicht auf dem Radar. Kann ich nicht zuordnen. Kann ich euch nicht sagen zu. Falscher Fuß. Weiß ich nicht. Ansonsten, was wären denn eure Rookies des Jahres? Bisher, bis hierhin.
Ja, genau.
Bray Wyatt.
Der Fiend kann man ja als Rookie nennen.
Gerade als innerhalb von 2019 aufgetaucht das erste Mal und hat gerade SummerSlam das erste Match geworkt. Würde, glaube ich, sogar durchgehen. würde gülden. Aber darüber hinaus ist Bray Wyatt natürlich völlig bekloppt zu nennen. Das ist echt schwer. Aber wir haben noch nicht Jahresende, deswegen haben wir uns, glaube ich, über sowas noch keine Gedanken gemacht. Also, ich glaube, von denen hier würde ich dann am ehesten, weiß nicht, ich habe von Shooter Umino nicht genug gesehen, aber Leon Ruff hat bei Evolve zumindest schon mal einen Gürtel. Das muss nicht so schlecht sein. Aber ich würde in Frage stellen, ob Leon Ruff in seinem Rookie-Year ist. Das müsste ich dann nochmal recherchieren. Ja. Ansonsten, habt ihr irgendwelche Leute, die innerhalb 2019 erstmals aufgetaucht sind?
Also bei Narita.
Was, Alex?
Red Narita. Also diese ganze Young Lions-Klasse aus dem Jahr ist unglaublich gut. Also die sind eigentlich schon viel zu weit. Die dürfen noch gar nicht so weit sein. Die haben tatsächlich auch schon mehr als eine Art Charakter entwickelt. Also schon wirklich saustark, die Klasse in dem Jahr. Shooter Uminu sticht halt irgendwo heraus. Ich sage jetzt nicht, dass ich ihn mag, weil sonst erzählt mir Jan wieder, warum man nicht sagen darf, dass man Shooter nicht mag. Deswegen Shooter darf man sagen, aber Shooter darf man nicht sagen. Aber ja, die Young Lions-Klasse mit Renarita und Shooter Emunio ist schon echt verdammt gut. Also die könnte man durchaus beide nominieren. Shooter, Renarita war ja im Best of the Super Juniors, der ist damit reingerutscht wegen der Verletzung, beziehungsweise Flip Gordon hat ja Visumprobleme gehabt, also der damit reingerutscht, hat unglaublich gut abgeliefert. Also die könnte man durchaus als Rookie of the Year nominieren. Die anderen kenne ich eigentlich auch nicht wirklich oder nur vom Namen her, also da habe ich noch nichts gesehen.
Okay. Ergänzung?
Ob ich noch. Boah, müsst
jetzt. Nee, nicht du, die anderen beiden jetzt.
Achso, ich dachte so.
Da ich den Rest nicht kenne, könnte ich jetzt auch nur auf die Japaner gehen. Wo halt das Problem jetzt wäre, ich glaube, beide sind nicht wirklich Rookies in diesem Jahr.
Bei, das ist wieder das Problem. Wo macht man einen Rookie fest? Ist es das Jahr, wo er richtig durchbricht, oder ist es das Jahr, wo er das erste Mal wrestelt? Das ist halt echt zum Teil wahnsinnig schwer rauszufinden.
Ja. Also Renarita, klar, dadurch, dass er beim Best of Super Juniors mitmachen konnte, definitiv dieses Jahr dürfte wahrscheinlich seine ersten nicht Young Lions internen Singles-Matches gewesen sein. Das würde zumindest für ihn schon bei Shooter, weiß ich gar nicht, inwieweit der halt jetzt außerhalb des Tech-Bereichs groß.
Das Match gegen Moxley halt.
Ja.
Und gegen Tanahashi im New Japan Cup.
Ja, stimmt, aber auch. Aber wie gesagt, da ist halt auch so bei den Young Lions immer das Problem, die treten dann halt meistens halt nur gegeneinander an oder sind halt das Kanonenfutter in den Multi-Tech-Matches. Da ist halt auch immer dann schwer zu beurteilen, wie weit die sind. Aber ansonsten, ich überlege jetzt gerade ernsthaft, ob bei WWE, bei NXT irgendwo jemand ist, der vielleicht aus dem Performance Center kommt.
Boah, Babatunde.
Ja, Babatunde war letztes Jahr auch schon bei einer der Saudi-Shows beim Greatest Rumble mit bei.
Am ehesten Boah. Oder Bau, Boah. Boah, also
der
im Breakout-Turnier dabei war. Der ist auf jeden Fall ein Rookie. Der ist auch wirklich in seinem Rookie-Year. Ansonsten müsste ich bei NXT auch nicht wirklich, müsste ich auch lange überlegen. Aber das ist der Name, der mir am ehesten einfällt jetzt. Gut, kriegen wir nicht so wirklich gelöst. Ist ja auch nicht komplett unsere Aufgabe. Das gucken wir am Jahresende nochmal genau drauf. Dann können wir auch darauf verweisen, dass wir im Q&A noch ein bisschen Probleme hatten, die Rookies zuzuordnen. Liegt aber jetzt auch daran natürlich, dass wir jetzt auf so eine Frage nicht wirklich eingestellt sind, glaube ich. Da muss man wirklich, zu meiner Aussagen, 6,5 Stunden liegen uns in den Knochen, da noch wirklich komplett effektiv mitzudenken, was ist wo, fällt, glaube ich, auch allen vier von uns gerade nicht so wirklich leicht, weil irgendwann ist der Kopf aus. Ja. Aber ich denke, wir haben die Frage doch einigermaßen beantwortet und der Einzige, den wir nicht zuordnen können oder so richtig zuordnen, ist Scotty Davis, ne? Alle von uns jetzt nicht. Aber gut, Burger, dann hast du eine Aufgabe für die Kommentare. Erklär uns ganz kurz, warum du die vier am ehesten als Rookie des Jahres sehen würdest. Und dann können wir ja das Ganze in den Kommentaren nochmal ein bisschen aufdröseln. Und bis dahin sind wir vielleicht auch alle wieder ein bisschen fitter und haben vielleicht noch ganz andere Namen wieder auf dem Radar, weil wir recherchieren konnten.
Mhm. Also Shooter kann es schon mal nicht sein. Der war letztes Jahr schon mit nominiert.
Okay. Ja, und Leon Ruff bin ich mir relativ safe, dass der auch letztes Jahr schon WWN und die Wolf-Shows gewirkt hat. Aber das ist halt, wie gesagt, das Problem. Wo macht man diesen Cut, ne? Aber da haben wir ja inzwischen auch so ein bisschen die Zügel losgelassen, dass das irgendwie, weil es einfach eine wahnsinnig schwere Kategorie ist, auch für so eine Jahresendwertung. Aber da wir nicht am Jahresende sind, ist es auch noch nicht wirklich effektiv unsere Aufgabe jetzt. Wir sind erst im August, also Ja, aber gut, es ist fast wieder Weihnachten und wenn Weihnachten ist, dann ist das Jahresendreview nicht mehr weit. Gut, Leute, wir haben aktuell haben wir 6 Stunden 35, 6 Stunden 36, irgendwie sowas sind wir jetzt mit dem Q&A. Die Frage, die ich vorhin gestellt habe an euch drei, wollen wir das aufdröseln oder wollen wir es dem Multiversum überlassen, was sie am lieber wollen?
Ich würde aufteilen.
Ich würde die volle Dröhnung geben. Kann ja jeder.
Du hörst ja auch volle Dröhnung, direkt wird alles nach.
Ja. Nee, kann man ja entscheiden, wie man es anhört. Man kann es ja aufteilen. Und
ich. Also es wäre halt, wenn ich das am Stück raushaue, es ist einmal viel Arbeit. Jetzt vor allem das Codieren sind halt jetzt gute, ne, fast 7 Stunden, die ja jetzt codiert werden müssen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber ich habe ja auch eine gute Woche Zeit, das rauszuhauen. Wäre mir natürlich lieber, aber ich würde trotzdem, glaube ich, die Umfrage in die Gruppe packen. Und wenn da viel mehr Überhang zu den in Teilen ist, dann würde ich in Teilen raushauen. Wenn sich das ungefähr Hälfte-Hälfte macht, dann muss ich mir nicht mehr Arbeit machen, als es ohnehin ist.
Nimmt halt wieder einen anderen Podcast den Platz weg.
Nee, wir brauchen keinen, wir nehmen keinen weg. Würde alles funktionieren.
Okay, na ja, gut. Lass mir die Hörer entscheiden.
Habe ich während des Podcasts schon so ein bisschen geguckt im Plan. Wir könnten am ehesten, das Einzige, was passieren würde, dass die Time Machine, die wir am Donnerstag aufnehmen, nicht am Montag released wird, sondern am Mittwoch. Das ist das Einzige, was passieren würde. Das wäre aber nicht wirklich schlimm.
Ja.
Alles andere wäre lösbar über den Plan, den ich ja jetzt gebaut habe. Also, ne? Deswegen würde ich am ehesten sagen, wir geben das Ganze ans Multiversum, lassen das vielleicht den heutigen Tag über laufen, also den Montag. Und wenn ein Drei-Teile-Part gewünscht ist, dann kommt der erste am Mittwoch, der zweite am Freitag und der dritte am Montag. Und die Time Machine würde dann auf den Mittwoch legen. Das heißt, wir haben 2 Mittwoch-Releases, aber dann sind es halt jeweils so ungefähr 2,5 Stunden Podcast.
Jo.
Ich würde dann, wenn das gewollt wäre, würde ich für die drei Parts jeweils Intro sprechen, dass man übergangsweise erklärt, hier, das ist Part 2, den ersten gibt es da und da, blub, blub. Ganz kurz und Outro auch nochmal bauen. Einstieg haben wir, Ausstieg machen wir gleich. Wenn es gewünscht ist, nehme ich die restlichen Intro und Outros noch auf, die dann fehlen würden. Wie gesagt, lieber wäre es mir, wenn wir das am Stück machen, dann ist es nur einmal viel Arbeit, aber wäre mir halt effektiv lieber. Aber ich würde mich jetzt dem Multiversum fügen, wenn dort die meisten Leute sagen, macht mal ruhig in Mehrteilen, dann können wir das ein bisschen aufgedröselt hören, dann passe ich mich an. Ansonsten, wenn es Hälfte-Hälfte oder sowieso mehr Leute bei dem in einem Part sind, dann lassen wir es so, wie es jetzt ist. Oder? Das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können. Gut, wir haben also jetzt mehr oder weniger 7 Stunden Q&A gemacht. Runden wir es mal ein bisschen auf. Ja, ich glaube, wir sind alle ganz schön durch. Also ich bin durch. Ich bin schon, ich muss sagen, ich bin schon nach 3,5 Stunden war ich schon platt. Ich bin inzwischen in meinem Sessel richtig runtergerutscht. Ich kann mich gar nicht mehr richtig aufrecht halten. Aber ich muss auch sagen, hat mir echt Spaß gemacht. Also war jetzt, wie gesagt, ganz schön anstrengend und viel, aber hat mir echt Spaß gemacht. Also, muss ich auch nicht jede Woche machen.
Jetzt haben wir wieder 3,5 Jahre Ruhe.
Ja, genau. Einfach mal schönen Plan schon Richtung 2024 bauen. Ja, was ich weiß, das sind mehr als 3,5 Jahre, aber ich fand es gerade cool. So, gut, dann würde ich sagen, ziehen wir es gar nicht groß in die Länge. Oder wir machen hier Verabschiedungen. Wenn ihr irgendwas noch loswerden wollt, könnt ihr das an der Stelle sehr gerne machen. Ansonsten dürft ihr euch gerne von dem Multiversum verabschieden. Ich sage erstmal schon mal ganz grob vorweg. Danke an alle, die euch Fragen geschickt haben. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unseren Antworten. Ich habe, glaube ich, keine Frage vergessen. Ich müsste eigentlich den kompletten Pool, der an Fragen gekommen ist, müsste ich gemacht haben. Wenn doch irgendwas noch irgendwo kam, dann bitte verzeiht es mir, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ansonsten müsste eigentlich alles soweit in Ordnung sein. Vielen lieben Dank an die vielen Fragen, an die vielen coolen Fragen. Auch die Vielfalt an Fragen, dass wir eben ganz viel, nicht immer nur ein Thema immer wieder, auch wenn AEW relativ omnipräsent war. Aber das ist auch ganz normal im aktuellen zur aktuellen Zeit. Ansonsten waren sehr viele Fragen mit dabei, die ich echt cool fand. Und dementsprechend einfach mal ein großes Danke ans Multiversum. Und jetzt dürft ihr euch verabschieden und alles, was ihr noch so loswerden wollt jetzt. Und dann, ja, würde ich sagen, fangen wir mit Stefan an.
Ja, dann will ich gar nicht mehr lange rauszögern. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an den Chat, der so fleißig war. Danke natürlich an meine drei Mithocker, sogar an den Alex. Hat mir ordentlich Spaß gemacht. Jetzt bin ich aber erstmal müde und will nur ins Bett. Und dann schließe ich mit den legendären Worten von Arnold Schwarzenegger: Hasta la vista, Baby.
Genau. Es ist inzwischen nämlich auch schon 1 Uhr morgens am Montagmorgen. Wenn ihr euch erinnert, wir haben 18 Uhr angefangen. Ja, also seht uns nach, dass wir hier relativ schnell zum Ende kommen wollen. Nicht wahr, Alex?
Ja, und deswegen mag ich es auch kurz und ich benutze keine Worte von Kenny Omega, weil heute zu viel AEW-Präsenz war. Deswegen gibt es jetzt die Worte von Naito. Adios, amigos.
Jan.
Ja, ihr habt mal gehört, er hat die Frage mit denen, wo sieht ihr das WTR in 5 Jahren nochmal beantwortet, bei der nächsten Q&A-Ausgabe. Dann bin ich auch dabei.
Sehr gut.
Aber ihr müsst mich zwischendurch auch noch ein paar Mal ertragen. Ansonsten, ihr wisst ja, ne? Kommentare, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, wir haben eine Webseite, wir haben eine E-Mail-Adresse, iTunes, Spotify, YouTube-Kanal, Twitch-Kanal, alles da. Ihr findet das. Einfach im Zweifel, Google ist euer Freund. Ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und das meiste von dem, was Jan gesagt hat, gibt es am ehesten auch auf der Webseite wrestling-talk.de. Dort findet ihr die sozialen Kanäle auch aufgebahrt. Ganz einfach, einfach nur klicken, braucht ihr gar nicht mal Google losschicken. Ja. Gut, dann danke an euch drei nochmal. Danke an alle, die Fragen geschickt haben, alle, die mit live dabei waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ansonsten pickt euch raus, was euch bei uns gefällt. Pickt euch raus, was euch generell am Wrestling gefällt. Meckert nicht so viel. Habt mehr Spaß am Wrestling. Lasst anderen den Spaß, wenn sie Freude haben, auch wenn ihr sie nicht habt. Und ansonsten hören wir uns ganz bald schon wieder. Im besten Fall, wenn ihr live mit dabei seid, am Donnerstag zur Wrestling Time Machine über den SummerSlam 91. Ansonsten, wie gesagt, pickt euch raus, was euch gefällt. Climax ist gerade relativ frisch durch. Kommt heute entsprechend dann der finale Roundtable mit den letzten Tagen. Und ansonsten gibt es eine ganze Menge Podcasts von uns über das SummerSlam-Wochenende mit NXT und dem SummerSlam selbst. Und ansonsten, ja, immer irgendwas, was euch gefällt. Das müsst ihr selbst entscheiden, was dieses ist. Ansonsten verbleibe ich wie immer am Ende mit Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.